Hallo Leute, höchste Zeit für eine neue Episode No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Wenn ihr euch richtig erinnert, und das tut ihr bestimmt, dann wisst ihr, dass wir euch in der letzten Episode ein Versprechen gegeben haben, nämlich die Serie The Last of Us zu besprechen, wenn die erste Staffel durchgelaufen ist. Und da dies heuer der Fall ist, gleich mal zu Beginn eine massive Spoilerwarnung. Wir werden uns heute sehr intensiv mit der Serie beschäftigen, auf Episoden, Geschehnisse, Charaktere, Handlungsstränge eingehen und keinen Stein umgedreht lassen. Und Tim, ich werde dir direkt mal die erste Frage stellen, die auch gleich ans Eingemachte geht. Die Serie The Last of Us, ist die gelungen oder nicht?
Was meinst du? Absolut gelungen. Absolut gelungen. Bin nachhaltig angetan von der Serie.
Ja, mir geht's genauso wie dir. Ich finde, es ist absolut gelungen, hat mich total abgeholt und begeistert. Jede Woche hat man dem Montagabend entgegengefiebert, wenn man es nicht schon Sonntag auf Montagnacht geguckt hat, und kam nach der Arbeit nach Hause und hat dann irgendwie noch gegessen und sich schon gefreut, wenn man sich auf die Couch werfen durfte, um dann die nächste Episode zu erleben. Es hat uns auf jeden Fall sehr begeistert, aber unabhängig von unserem Spaß, den wir mit der Serie hatten, ist es denn auch an für sich eine gute Videospielverfilmung? Also haben Sie das gut hinbekommen, das Spiel im Serienformat umzusetzen?
Ja, da ich ja zu meiner Schande immer wieder gestehen muss, dass ich es ja nicht gespielt habe oder nicht in Gänze gespielt habe, den ersten Teil so drei Viertel ungefähr, den zweiten gar nicht, muss ich aber an der Stelle sagen, es hat es genau getroffen, weil der Grund, warum ich das eigentlich nicht gespielt habe oder warum ich das nicht gekriegt habe, abgesehen von der Schleichmechanik, die ich immer wieder hasse, der Punkt war, warum ich das eigentlich nicht gespielt habe, und ich habe mich jetzt auch wieder hingesetzt und habe überlegt, das nochmal anzufangen, ist einfach, dass mir das eigentlich als Inhalt für ein Spiel, was da passiert, eigentlich auf eine gewisse Art und Weise zu derb war und zu realistisch war. Es hat mir so diesen Punkt immer wieder gegeben oder kam immer wieder relativ früh auch schon in den Spielen. Wer es gespielt hat, weiß es ja. Und es ist ja in der Serie genauso umgesetzt, gerade der Anfang mit der Tochter, wo ich sagen muss, verschwimmen da die Grenzen Spiel und Realität nicht so viel. Und da waren oft Szenen dabei, wo ich mich so ertappt habe und gesagt habe, das brauche ich das als Spiel. Und das hat es im Endeffekt genau getroffen, die Serie. Muss man so sagen halt.
Dem stimme ich total zu. Also es ist ein sehr cineastisches Spiel auf jeden Fall schon. Ein sehr, ja, einfach filmisches Spiel, was sich irgendwie anfühlt, wie sich ein gutes Spiel anfühlen sollte, dass du eben der Hauptcharakter bist, der durch eine spannende Story, den du darstellst, aber auch gleichzeitig durch eine spannende Story begleitest. Und an sich wirkt The Last of Us immer schon so ein bisschen, das Spiel jetzt, wie ein Film auf einen. Und das hat vielleicht den Vorteil, dass es sich deswegen auch ganz gut umsetzen lässt als Verfilmung dann, weil es eben schon eine perfekte Vorlage dafür bietet, um das in Angriff zu nehmen. Und auf der anderen Seite unterscheidet sich so ein Spiel von so einer Serie, wo man passiv zuschaut, natürlich immens. Aber hier waren sozusagen die Start- oder Grundvoraussetzungen schon mal sehr, sehr gut, damit es auch gelingen kann. Was bei anderen Videospielverfilmungen, die wir ja früher schon mal besprochen haben und auch teilweise zerrissen haben, nicht so der Fall war, ne? Wo die Brücke, die man bauen musste zwischen Spiel und Film, größer war, die war hier relativ klein. Ne? Da konnte man das Vehikel gerade mal so drüber heben. Zack, warst du auf der anderen Seite. Aber trotzdem hätte ja vieles schiefgehen können. Man hätte schlecht schlafen können.
Alles schiefgehen können. Die Fallhöhe.
Die Fallhöhe, das Tempo, der Erzähltempo.
Super, super, super hoch halt, dass das in die Hose geht. Also auf der einen Seite, du hast vollkommen recht. Es ist natürlich bei einem, haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber philosophiert, bei einem cineastischen Spiel einfacher, eine Serie oder einen Film draus zu machen. Aber bei einem cineastischen Spiel, das auf so einem Niveau abliefert, als Spiel schon, und da Leute mit Tränen in den Augen beim Spiel schon davor sitzen, sich da reinziehen lassen, oder wie bei mir, das sogar abschreckt, das überhaupt zu spielen, da ist natürlich die Fallhöhe immens, dass man das dann richtig schön verkackt als Serie.
Total krass, weil du einerseits ein Spiel hast, was gigantische Bewertungen und Preise ohne Ende eingefahren hat, und dann muss natürlich irgendwie die Serie da auch beikommen und muss das leisten. Man hätte ja auch anstatt einer Serie einfach einen Kinofilm machen können, vielleicht 2,5 Stunden lang. Ich bin froh, dass sie es nicht getan haben.
Ja, hundertprozentig.
Ja, du brauchst diese Erzählzeit, ne? Und die hast du halt nur in der Serie mit den x vielen Stunden, die du dann damit verbringen darfst, zum Glück. Ist auch so schade, dass es wieder vorbei ist. Man will natürlich sofort die nächste Staffel haben. Aber das wird laut Aussage von Petro und Bella ja wohl noch eher so 2024 werden. Habe auch, glaube ich, schon irgendwo gelesen, dass wir neben der zweiten Staffel vielleicht auch noch eine dritte bekommen. Das ist, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, weil es so erfolgreich war. Unter anderem auch deswegen so erfolgreich war. Einerseits das Spiel für sich mit einer riesengroßen Fan-Community. Da hast du ja schon mal eine große Menge an Leuten, die sich potenziell auch die Serie anschauen würden. Da sind einfach schon jede Menge Leute da. Aber die Serie hat es auch geschafft, viele Leute, die das Spiel nicht gespielt haben oder die sonst so Sachen vielleicht auch nicht unbedingt primär gucken, abzuholen und einzuladen. Ne? Dass die dann dem mal eine Chance geben und dann auch drauf hängen bleiben. Das hat die Serie definitiv geschafft. Und ja, das ist was Besonderes. Ja.
Schafft hätte ich jetzt schon mal eine interessante Zwischenfrage. Jetzt bei der ersten Staffel Last of Us, wie du ja eben gesagt hast, sind auch viele, gerade vielleicht bei den ersten 2-3 Wochen noch nicht, aber durch die Publicity, durch das Kontroverse in der Serie, die kontroverse Diskussion, die es auch vorher beim Spiel ja gab, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, sind ja viele Menschen daran gelockt worden, das zu gucken, die vorher überhaupt keine Ahnung hatten, dass es davon ein Spiel gibt, die vielleicht noch nie einen PS5-Controller oder sonst irgendwas in der Hand hatten. Gut, PS5-Controller haben ja viele nur in der Hand gehabt, den PlayStation-Controller in der Hand hatten. Zum Beispiel auch wie bei mir meine Frau, die das jede Woche mitgeguckt hat, die von dem Spiel überhaupt nichts wusste und trotzdem super begeistert war von der Serie. Ja. Passiert das bei Staffel 2 und 3 dann auch noch? Das ist schon mal so eine Frage, die ich interessant fand am Anfang.
Ja, das muss man dann sehen. Ich meine, für die zweite Staffel gibt es ja eben auch eine Spielevorlage, an der sie sich wieder orientieren können. Bis die dritte Staffel kommt, wäre es natürlich toll, wenn wir in der Zwischenzeit ein drittes Spiel bekommen, was wir vorher durchspielen dürfen und dann als Serie sehen dürfen. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich, dass das zeitlich so funktionieren wird. Darf ich
ganz kurz noch mal eingehen? Ja. Ich finde nämlich, das Ganze hat ein interessantes Problem. Da haben wir, glaube ich, auch schon vor ein paar Folgen, Episoden schon mal in einem anderen Zusammenhang drüber gesprochen. Wenn ich jetzt wüsste, als Zuschauer, der die Spiele nicht kennt, der nur die Serie kennt, dass die Bella und der Bella Ramsey und der Pedro Pascal für Staffel 3 auch schon unterschrieben haben, würde das Staffel 2 schon schlechter machen, finde ich.
Ja, weil du dann halt weißt, ne, mit denen kann nichts passieren, außer es würde natürlich viele Rückblenden geben. Ne?
Genau, und entweder ist es dann sehr rückblendenlastig oder so Prequel-mäßig, ne? Sequel-Prequel-Thema.
Genau, ja.
Aber ich habe das oft, ja, bei anderen Serien oder gerade auch bei Büchern habe ich das sehr oft, wenn ich weiß, es gibt eine Buchserie mit, keine Ahnung, irgendeinem Ermittler-Duo, nenne ich es mal, Thriller-Duo. Und da gibt es aber schon 10 Folgen oder 10 Bücher davon. Ist für mich ein Großteil der Spannung schon weg, weil ich weiß, ganz egal, was in diesen Büchern passiert, ganz egal, in welche dummen Situationen die Hauptprotagonisten geraten werden, sie werden immer irgendwie da rauskommen.
Ja,
das fänd ich schon schwierig jetzt, um die Spannung von dieser Serie, die basiert ja auch darauf, dass man zum Beispiel eben nicht weiß, was mit den beiden passiert. Oder was generell mit allen Protagonisten passiert. Und der Bodycount ist ja auch relativ hoch bei der Serie, ne?
Auf jeden Fall. Unter anderem ja auch direkt am Anfang schon, was total schade ist. Anna Torf haben sie mitspielen lassen, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil ich die sehr gerne sehe, als Tess. Und dann geht sie direkt schon sehr früh drauf, was halt auch dann ja so sein muss, aber was ich schade fand, weil ich sie natürlich gerne, ich hätte ihr gerne mehr Screentime gegönnt, ich hätte sie gerne länger gesehen, weil sie einfach Spaß gemacht hat, wie sie die Rolle gespielt hat. Aber nochmal zurück, sie haben es geschafft, es wahnsinnig gut umzusetzen, die Serie steht dem Spiel nichts nach in ihrer Großartigkeit und reißt einen total mit, das Spiel hat einen total mitgerissen, die Serie auch, und das ist natürlich schon eine ganz schöne Meisterleistung, wahrscheinlich auch deswegen, weil Neil Druckmann oder einfach eben Leute, die das Spiel gemacht haben, auch wesentlich an der Umsetzung der Serie beteiligt waren und Das klappt zwar nicht immer, aber in diesem Fall hat es einfach geklappt, dass diese Vision, die die schon beim Spiel hatten, auch hier in der Serie sauber umgesetzt wurde und es keine krassen Fehltritte oder total strangen Abzweigungen gegeben hat, wohin das hätte sich bewegen können, sondern da hat man sehr wohl, sehr genau darauf geachtet, dass das alles gut klappt. Und, das ist nämlich auch so ein weiterer Aspekt, dass es eben auch sehr nah am Spiel ist, also was einzelne Szenen oder viele, viele Details und Kleinigkeiten angeht. Zum Beispiel, wie die Rucksäcke aussehen, die die tragen, die er sein Gewehr halftert neben dem Rucksack. Also, dass man die Dinge, diese, was man als Animation aus dem Spiel kennt oder als Setup kennt, wie sieht der Charakter aus, was hat er an, wie trägt er seine Waffen, seinen Rucksack, was hat er für typische Gesten oder Mimik, dass man das halt alles auch geschafft hat, in die Serie rüberzubringen. Was ich für sauschwierig halte, und das gut hinzubekommen. Und da haben die halt auch das total genailed an der Stelle. Und das fand ich super schwer zu erreichen. Also, dass sie das geschafft haben, finde ich, ist ein großes Achievement. Es gibt ja auch YouTube-Videos, die zum Beispiel zeigen Szenen aus dem Spiel und daneben die Szenen aus der Serie halten und zeigen, wie krass nah das beieinander ist. Und das ist schon der Hammer. Also, unglaublich. Das musst du erst mal schaffen. Was viele Fans der Spiele vor allem glücklich macht. Die Leute, die nur die Serie gucken, denen ist das, dieser Aspekt ja egal. Die sagen einfach, ich gucke eine coole Serie. Aber wenn jetzt Dinge zu sehr abgewichen hätten an manchen Stellen, hätten dann vielleicht viele gesagt, boah, das war beim Spiel ganz anders. Und warum hat man sich hier dazu entschieden, das so stark zu verändern? Nee, sie sind sehr nah dran geblieben. Auch wenn es natürlich Dinge gibt, die eigentlich krass unterschiedlich sind, aber nicht wehtun. Ein Beispiel an der Stelle. Im Spiel überträgt sich ja der Cordyceps-Virus über die Luft. Ne? Und deswegen gibt es viele Abschnitte, in denen du dann eben auch Gasmasken im Spiel getragen werden, um sich zu schützen. Und die wollten halt nicht, dass in der Serie die ganze Zeit die Darsteller mit irgendwelchen Gasmasken durch die Gegend rennen. Ne? Schwerer zu verstehen, also nicht wirklich, das hätten die ja dann entsprechend umgesetzt. Aber das hätte natürlich der Serie was genommen. Und dazu haben sie sich dann entschieden, diesen Aspekt der Krankheitsübertragung, Infektionsübertragung zu verändern, damit es für den Zuschauer der Serie einfach angenehmer zu watchen ist, was ich völlig legitim und in Ordnung finde.
Ne? Und was aber auch schon wieder viel Shitstorm geendet hat. Ne?
Das stimmt, aber das Geile ist halt, sie haben an solchen neuralgischen Stellen, sage ich mal, smarte Entscheidungen getroffen. Wir wollen, dass das cool in der Serie aussieht, dass man das gut gucken kann. Und ist es denn wirklich so schlimm, wenn das nicht über die Luft geht oder so? Ja, das kann man verschmerzen. Und dafür kriegen wir, wenn wir das so machen, eben was ganz Tolles zurück, dass es eben ein besseres Bild ist, eine bessere Genießbarkeit.
Ja, besser zu handeln ist halt auch für die ganze Serie, das ist ja nachvollziehbar.
Genau. Dazu noch ein weiteres, und zwar in der Serie bist du ja sehr viel auch am Sneaken, wie du vorhin schon gesagt hast, und das führt dazu, dass man die Charaktere oft in gehockter Haltung bewegt. Aber jetzt ist der Pedro ja auch nicht mehr der Jüngste. Und
oh, jetzt damit willst du dem Pedro aber ein bisschen nahe treten. Der macht uns beiden körperlich aber mal dick ein vorher,
der Pedro. Nicht nur das, der ist auch nur 5 Jahre älter als ich, also ich will da jetzt auch nicht so viel. Und das Ding ist aber, es gab wohl eine Entscheidung, dass sie eben nicht so viel sneakend und auf Knien sich rumbewegen, weil der das halt auch
Oberschenkel.
Ja, das war wohl, also habe ich im Netz gelesen, das ging es eben darum, dass man dem Schauspieler das nicht zumuten konnte, wenn man die Szenen immer und immer wieder drehen muss, die ganze Zeit in dieser Haltung zu verbringen und deswegen ein bisschen was von dieser Sneak-Bewegung aus der Serie auch rausgenommen hat.
Wer schon mal Paintball gespielt hat, weiß, wovon die reden. Wenn du da die ganze Zeit in Hocke und gebückt rum eierst, dann nächsten Tag Muskelkater des Todes an Stellen, die man vorher gar nicht gekannt hat. Also ich bin da voll ganz beim Pedro, auch wenn du ihm da jetzt hier sagst, kerle Mensch, da im Alter, da muss man das leisten können, bin da dabei.
Das meinte ich gar nicht, sondern eher, dass ich es verstehen kann, dass man gesagt hat, okay, wir ändern das hier ab. Da hätten ja auch viele wieder sagen können, okay, das ist aber nicht nah genug am Spiel dran. Warum gibt es so wenige von diesen coolen Sneak-Szenen, die wir aus dem Spiel mögen? Ich denke, das, genau wie diese Infektionsübertragung, kann man auch als Fan der Spiele super gut verkraften in der Serie. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, das ist aber so essentiell. Ich finde die ganze Serie jetzt doof, weil das nett ist.
Man hat es ja gerade bei der Serie jetzt sehr extrem gesehen. Das wird jetzt ja auch so ein bisschen Tonus für die ganze Folge sein. Wenn sich jemand über irgendwas aufregen will, dann findet er was. Und das haben sie ja bei der Serie par excellence gemacht. Also wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich auch jemand bin, der sich gern echauffiert und gern aufregt über Nerd-Kram.
Wirklich?
Deshalb sitzen wir ja hier.
Ich bin nie aufgefallen.
Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so einen Bullshit in so vielen Aspekten gelesen und gesehen wie bei The Last of Us.
Ja, du meinst, worüber sich die Leute beschweren.
Ja, worüber sich die Leute aufregen. Ja. Da wird
ja, da gibt's
aus meiner Warte eine hervorragende, also fast fünf von fünf Sterne Spiele in Serienadaptionen gemacht. Und dann wird das zerrobbt an allen Ecken und Enden. Also das ist der absolute Wahnsinn, was manche Leute sich einfallen lassen, was sie alles scheiße finden.
Gibt's ja diesen Begriff, haters will always hate, ne?
Ja, ja, so extrem, hast du es schon mal bei einer Serie so extrem erlebt?
Ah, das gibt's, glaube ich, schon. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel zur Hand, aber so aus der Erinnerung würde ich sagen, das gab's schon öfter mal. Mich erinnert das auch, ich darf jetzt nicht zu weit abbiegen, aber du kennst vielleicht, also das wird jetzt kein großer Ausflug, aber ich wollte es an der Stelle erwähnen. Es gab ja vor langer Zeit die Serie Heroes. Erinnerst du dich noch?
Nein.
Also es gab mal diese, ich nenne es jetzt mal, ja, Fantasy-Serie Heroes, wo es eben um Leute ging, die dann halt Superkräfte entwickelt haben und so weiter und so fort. Die fängt unglaublich spannend in den ersten Staffeln mit ganz tollen Charakteren an. Du weißt doch noch nicht, was da alles dahinter steckt. Also es hat unglaublichen Spaß gemacht, die ersten Staffeln. Und da gibt es so einen Charakter, den Sylar, der eigentlich erst so ein sehr cooler Bösewicht auch ist. Und der wird dann irgendwann mal in der dritten Staffel, glaube ich, total overpowered und taucht überall auf und nervt irgendwie nur noch rum, sodass man das nicht ertragen konnte. Und ich habe die Serie damals sehr intensiv gesehen und immer mit einem Kumpel nach den Folgen auch telefoniert, so ganz klassisch so mit Telefon und so gesprochen und darüber dann die Folgen halt nachbesprochen. So wie wir das hier im Podcast machen.
Telefon und
gesprochen. Nur halt zu zweit.
Mit seinem Smartphone, wo lebst denn du? Im Mittelalter?
Ja, es war
zu Mittelalterzeit.
Sag mal. Es war halt zu Mittelalterzeit. Ich weiß du noch.
Wenn ich mit meinem Telefon mal rede, dann ist das nur, weil ich der Siri sage, dass ich irgendwo hin will und wenn ich dir eine Sprachnachricht schicke, eigentlich mal, wenn ich mit meinem Telefon rede, sag mal, wo lebst denn du?
Ey, die Serie lief 2006 bis 2010. Das ist Mittelalter. Okay, nicht tiefstes Mittelalter, aber eben schon lange her. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Pass auf, dieser Sylar, der wurde übrigens gespielt von Zachary Quinto, war eine sehr gute Besetzung an der Stelle, der macht dann in der dritten Staffel, fängt er einfach so hart an zu nerven, dass einem die Serie, obwohl die eigentlich sehr geil war, sehr matig gemacht wird. Und das haben dann der Kollege Ralf und ich auf den sogenannten, wir haben dem einen Eigenbegriff gegeben. Das ist der sogenannte Sylar-Bruch in der dritten Staffel von Heroes. Ja, das ist ein gesetzter Begriff, der Sylar-Bruch. Und danach hat der einfach so viel zerstört am Genuss an dieser Serie, dass so eine Sache, die in einer Serie passieren kann, einem sogar das weitere Geschehen, obwohl andere Dinge gut sind, so madig machen kann, dass man da nicht mehr drüber hinwegkommt. Das war jetzt dieser kleine Ausflug, den will ich gar nicht weiter vertiefen.
Ja, das ist schon viel zu viel vertieft.
Ja, ja, ja.
Du vergleichst jetzt ein cineastisches Meisterwerk wie...
Nee, das war kein Vergleich. Das war jetzt ja, ich wollte ja nur sagen, es gibt manchmal so Dinge, die passieren, über die man sich aufregen kann, die wirklich einem eine ganze Serie zerstören können. Und damit wollte ich nur sagen, bei Last of Us gibt es viel Hate gegen einzelne Sachen, wo das aber überhaupt nicht der Fall ist, ne? Eher ja, so als Kontrast.
Da werden Sachen in den Raum gestellt, da wird jede einzelne Figur, ich muss sagen, wenn man die Serie als Ganzes betrachtet, die einzelnen Schauspieler, die Schauspielleistungen,
es
gibt nichts Hammer. Negatives hervorzuheben, aus meiner Warte. Es gibt keinen Schauspieler, der, wo ich sagen würde, hier, das ist der Carl aus Walking Dead, um mal bei der Zombie-Serie zu bleiben.
Oder der Walt einfach nur, aus Lost. Hä? Oder ja, der Walt aus Lost.
Der einfach nur hart nervt die ganze Zeit und wo du dich fragst, wer hat denn diesen Dulli da reingeschrieben? Oder wer hat denn das so geschrieben, dass der sich so verhält? Und das hat nicht eine Person, wo ich sagen muss, die hat zu hart overacted, die hat underacted oder sonst irgendwas. Ich finde, das kann man durchgucken, da ist niemanden, der einen nervt.
Niemanden. Du hast vollkommen recht, die gesamte schauspielerische Leistung auf allen Ebenen ist top, ganz oben, besonders von unseren beiden Hauptcharakteren Ellie und Joel oder Pedro und Bella. Was die da ableisten, ist der absolute 10 von 10 Hammer, wie ich finde. Besonders krass. Und da verbinden wir jetzt gerade das, was wir gesagt haben, mit der Kritik zu der schauspielerischen Leistung. Nämlich in der dritten Episode, Long, Long Time, wo wir ja die Geschichte um die beiden Männer haben und wie die zusammen die Apokalypse erleben. Diese Folge hat ja ziemlich viel Hate auch abbekommen, ne? Und auch da sind die beiden Hauptdarsteller dieser einzelnen Episode absolut Spitzenklasse, wie die das ausspielen, ne? Wie er da alleine als Einsiedler lebt und dann taucht der andere Typ zuerst vor dem Zaun auf und wie die sich dann langsam, ja genau, wie die, genau im Loch, und wie die sich dann langsam annähern und dieses Vertrauen zueinander aufbauen, so Stück für Stück, wie sie noch beim Essen sitzen und er die Waffe da liegen hat und so weiter. Das ist so endgenial geschauspielert und gezeigt. Ja. Man kann sich, also ich konnte mich total halt mit beiden relaten. Also ich hab zu meiner Freundin beim Gucken die ganze Zeit gesagt, na, ich traue dem anderen Typen, der da jetzt aufgetaucht ist, noch nicht. Der will vielleicht nur gut Freund mit dem sein und dann nachts rammt er dem ein Messer irgendwo rein und übernimmt dieses Domizil. Ne? Genau, und du kannst, also die Serie schafft es auch dann so, wird er sich noch turnen, wird er noch böse sein? Ist das einfach nur ein guter Verbrecher, der diese Freundlichkeit sehr gut vorspielt? Ist der einfach begabt, was das angeht? Und du kannst dir nicht sicher sein die ganze Zeit. Und dann führt diese Folge langsam die beiden zusammen, bis die halt ihre Liebesbeziehung beginnen. Und das ist so unglaublich toll und schön umgesetzt. Auch was man natürlich selten im Fernsehen sieht. Also, dass zwei Männer, die sowas erleben, in den Mittelpunkt gestellt werden. Und dass man da eine ganze Folge lang das so in der Tiefe verfolgt, das kenne ich jetzt aus anderen Serien. Mir fällt ehrlich gesagt gar keine ein, wo das der Fall ist.
Keine Ahnung.
Also für mich war das frisch.
Um das ja auch mal generell so mal auf eine Spur zu bringen. The Last of Us ist ja irgendwo ein Stück weit Science Fiction, ne? Also Science Fiction Spiel mal ursprünglich ja. Auch irgendwo gewesen, mit diesem Virus und Zombies und etc. Das assoziiert mir jetzt ja nicht unbedingt damit, dass da dahinter sehr gut erzählte Charaktere sind, sehr gut erzählte Storys sind und dass einen sehr, sehr erwachsenen und harten Realismus rüberbringt.
Absolut, ja.
Das muss man sagen, diese ganze Zombie-Geschichte oder Klicker und wie man es auch nennt, also der wirkliche Auslöser für diese Apokalypse, die da irgendwo stattgefunden hat, ist ja quasi das Grundsetting in dieser ganzen Serie, so wie also auch im Spiel. Aber was da drin passiert, hat eine Düsternis, eine Ernsthaftigkeit, eine Roughness, die ich, glaube ich, so selten überhaupt in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film gesehen habe. Gerade auch, wenn es um so dieses Zombie-Thema geht. Ich meine, es gibt ja unendlich viele Zombie-Filme. Es gibt auch viele gute Filme. Aber so diese Ernsthaftigkeit, auch wie sich die Protagonisten innerhalb dieser Welt bewegen, dass das immer ernst genommen wird. Selbst in dieser Folge 3 mit Bill und Frank. Ja. Es ist halt kein, da kommt irgendeiner an, du bist ja ein netter Typ, komm, setz dich hin, ess mal ein Stück Rippelkuchen mit, alles ist cool, schnickeli, schnackeli. Nein, die Gefahr in dieser Welt ist immer präsent. Es ist immer präsent, dass dann sehr, sehr dünne Schneide sich irgendwo erarbeitet zwischen Leben, zwischen Fressen und gefressen werden. Und das nicht mal unbedingt auf die Zombies bezogen halt, ne? Oder auf diesen Auslöser dieser ganzen Sache. Jede Folge für sich, wenn man die von A bis Z durchgeht, hat immer so, es hat schöne Momente, es hat auch herzerwärmende Momente vielleicht irgendwo, es hat nachvollziehbare Momente, aber es hat immer eine Roughness, wo ich sagen muss, es ist immer eine Bedrohung. Und bei allem, was da passiert.
Es ist genauso, wie du sagst, es ist immer diese, eine gewisse Schwere ist die ganze Zeit zu spüren. Sei es das, was die Charaktere innerlich durchmachen in ihrem Geist, was in der Welt passiert, was physisch mit ihnen geschieht, was sie auch mit anschauen müssen. Ne? Auch wir als Zuschauer, diese zerstörte Welt, was da hinterlassen wurde oder übrig ist von, wenn du dann Dinge siehst, wie zum Beispiel Vergnügungszentrum in diesem Supermarkt oder so, ne, wo du natürlich Bilder im Kopf hast von irgendwie, keine Ahnung, Teenagern oder so, die da zocken und Spaß haben und lachen, und dann siehst du eben nur dieses kalte, dunkle Bild, alles ist leer, alles ist leise, nichts leuchtet, nichts blinkt, ne? Also diese Trostlosigkeit, die dich auch die ganze Zeit bei allem, was du siehst, verfolgt, die dir zeigt, dass da vorher jemand war, der nicht mehr da ist, und dass deren Geschichten auch komplett vergangen sind und nur noch von irgendwelchen Bildern, die in alten, leergeräumten, zerrümpelten Wohnungen rumstehen, einen Verdacht darauf übrig lässt, was da früher mal gewesen ist. Und zu diesen Zombie-Dingern ist oder Zombie-Serien und Filmen, klar, da gab's ja, gibt's ja jede Menge lustige Sachen vor allem, also viel so Klamauk und spaßige Sachen, wo du Popcorn isst und drüber lachst, ne? Auch wenn's brutal ist, weil's halt so.
Zombieland und sowas, ja.
Genau, so, es gibt super viel Quatsch-Zombie-Filme, die einfach der lockeren Unterhaltung dienen und Spaß machen. Und dann irgendwann ging's mal los mit Walking Dead und Co., wo man dann versucht hat, dem Ganzen auch einen ernsteren Touch zu verleihen. Aber niemand hat es bisher geschafft, so etwas mit dieser Ernsthaftigkeit und Trostlosigkeit und Traurigkeit so nachfühlbar und empathisch rüberzubringen.
Ja, weil gerade auch Walking Dead, also ich meine, da triff ich ja bei dir immer einen wunden Punkt, weil es ja eine deiner Favorite-Serien ist.
Ja.
Aber jetzt, ich habe ja auch nur die ersten 3 Staffeln geguckt von Walking Dead, genau aus diesem Grund. Das wird am Anfang, wird das auch sehr. Wir wollen jetzt nicht so tief in Walking Dead abschalten. Ich will nur die Parallele jetzt zu Last of Us ziehen oder die Nicht-Parallele.
Oder die Nicht-Parallele.
Das Grundsetting ist ähnlich. Die Grundbedrohung ist ähnlich.
Mhm.
Und wie sich die Charaktere da drin verhalten, ist komplett konträr zu dem, wie die sich hier verhalten.
Ja, es ist was ganz anderes.
Merkst du den Bruch der Charaktere, der Bruch dieser Welt und sowas. Gerade jetzt an dem Joel, an dem Pedro Pascal, sieht man das, glaube ich, ganz gut, diese Verrohung. Auch die Verrohung von sich innerhalb dieser 9 Folgen, die nochmal am Ende gipfelt, ist, ich sag mal, wie in vielen Kriegsfilmen. Wer jetzt gerade zuletzt unseren deutschen Oscar-Contender Number One im Westen nichts Neues gesehen hat, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Oh, ja.
Das ist auch so ein Film, das muss man ja nicht auf den Film beziehen, das sieht man ja bei jedem, der irgendwo aus einem Kriegsgebiet oder aus irgendeiner Extremsituation kommt. Es macht einen kaputt und es verroht einen.
Es ist ein Trauma.
Und das hat man
nicht nur. Belastungsstörung.
Ja, und bei vielen anderen Serien, Filmen gibt es immer einzelne Charaktere, an denen die Verrohung zu merken ist, die dann immer die Bösen noch in dieser Welt sind. Und hier ist einfach die Verrohung bei jedem zu merken. Jeder hat verloren, jeder ist kaputt irgendwo, jeder hat. Hat sein Schäflein zu tragen. Natürlich gibt es dann verschiedene Fraktionen halt, ne, wo dann.
Also Überlebensgemeinschaften, ne, ja.
Ja, genau. Und wie manche auch versuchen zu überleben halt, ne, und wie weit diese Verrohung geht. Und das ist, glaube ich, in Filmen gibt es sehr wenige, in denen das so präsent ist.
Ja,
dass das halt einfach kein Quatsch-Comedy-Club ist und dass du da irgendeinen Blödsinn machen kannst, weil du halt auch einfach ruckzuck tot bist.
Und weil du gerade diesen Aspekt hast, ne, das Trauma, was irgendwie alle in dieser Welt durch die Geschehnisse, die da passiert sind, also einerseits, als es losgeht, was die Leute da erleben, wenn die Welt sich ändert, die ganzen Gesellschaften zerfallen, das ist ja schon mal ein Trauma, was du mit dir mitnimmst. Du siehst da Leute, die auf der Straße vor dir gebissen, zerfetzt werden, du rennst da durch, du hast es vielleicht geschafft, da durchzukommen durch unglaubliches Glück, dann hast du allein davon schon einen krassen Brain Damage, den du wahrscheinlich nie wieder los wirst. Gibt's ja auch keine Therapeuten mehr, mit denen du das noch beheben könntest. Ne? Und das trägst du mit dir mit. Und dann schlägt, nachdem du das überlebt hast, die ganze Gewalt der Welt, die Hunger, die Not, das Überleben an sich auch noch auf dich ein. Du wirst einfach komplett vernichtet von diesen ganzen Umständen. Und das, was von dir übrig ist, bewegt sich noch durch diese Welt. Und ganz besonders finde ich es toll, dass wir hier halt eben Hauptcharaktere haben, die gezeichnet sind. Und der Joel jetzt nicht so ein krasser Typ ist, der einfach alles kann, alles immer irgendwie doch hinkriegt und super cool in allem ist. Diese berühmte Atemszene, diese Atemnotszene, die es ja von ihm gibt, ist ja direkt nachdem die Episode gelaufen ist, ein Meme im Internet geworden, was jetzt alle Nachschlagen verwendet wird. Du weißt dieses Meme, wo seine 3 Atemstopps zusammengeschnitten sind. Also sind 3 Bilder zusammengeschnitten in einem Bild. Das sind die 3 Stellen, wo er dann immer schnauft, ne, und keine Luft mehr kriegt. Und ich habe sogar selbst schon verwendet, um ein Meme zu
basteln
und abzuschicken. Es ist in die Popkulturgeschichte jetzt eingegangen. Aber das ist halt geil. Endlich mal ein nachvollziehbarer Charakter, der auch Schwächen hat, der auch mal einfach da liegt und nicht eben, nachdem er 3 Stitches bekommen hat, sofort geheilt ist. Ne? Ich meine, klar, wenn er dann direkt angegriffen wird, schafft er das natürlich, sich effizient zu verteidigen, ne? Liegt aber dann auch total vernichtet, kaputt auf dem Boden rum und ist einfach nicht dieser strahlende Held. Und er ist sowieso kein strahlender Held. Nachdem man die letzte Folge gesehen hat, kann man ihn ja nie mehr für sowas halten. Nicht mal, wenn man irgendwie auf Drogen ist oder so, käme man noch entfernt auf die Idee. Und das ist halt
das so
Point erlebt. Point of view, ne? Klar. Ich finde halt geil, dass man dass das die Charaktere so glaubhaft macht. Ja, der hat einen Schaden und deswegen trifft er halt eine gewisse Entscheidung aus einem gewissen Egoismus und aus Verlustängsten, die er nicht nochmal ertragen kann, nicht nochmal durchleben kann, auch wenn das so eine krasse Konsequenz haben wird und hat. Und das macht für mich so einen Charakter dann halt auch super, super glaubhaft und nachvollziehbar.
Es sind ja gerade bei vielen Charakteren, ist, und das ist ja bei der Serie ja schon einer der Hauptpunkte gewesen und auch bei den ganzen Rezensionen immer rausgekommen. Und das ist ja auch das, was für mich gute Unterhaltung ausmacht, diese Abgrenzung schwarz-weiß. Mhm. Es gibt halt nicht den absoluten Oberbösewicht, der seine Bösewicht-Agenda hat und keine Ahnung, wie die aussieht, Weltherrschaft, Multimillionär, bla bla bla. So wie man das immer bei James Bond Filmen hat, wo sie dann versuchen, dass mega reiche mega mega reich waren, wo man sagt, Alter, du hast eine Insel, eine eigene mit Atomkraftwerk drauf und allem möglichen, was willst du noch? Ja. Du hast Haie mit Lasern am Kopf, es reicht doch jetzt mal, du hast doch schon alles, was willst du noch, Alter? Weißt du, so diese nachvollziehbare, warum macht denn das jemand? Das brauchst du hier gar nicht. Du hast
Warum? Weil die Welt einfach den Umstand schon vorgibt, warum alle machen, was sie machen. Die einen wählen halt den Weg, die anderen wählen einen anderen Weg, aber diese Welt und diese Situation, in der sich alle befinden, zwingt sie ja dazu, irgendwas zu machen, zumindest wenn sie essen, trinken und überleben wollen. Und dann kann man halt auf die Idee kommen, man bildet eine Gemeinschaft zum Beispiel mit Gleichgesinnten, ne, mit denen man Ideale oder Vorstellungen teilt, zum Beispiel, dass man eine Demokratie wieder haben will, dass man jemanden wählt, der ein Anführer ist, ne, der sich das nicht einfach nimmt und dann
einfach so ein herrscht. Gemeinsames Kannibalismus-Camp aufbaut.
Genau, oder man macht halt schön gemeinsames Cannibalism cozy-mäßig auf und so.
Aber hallo, sind Sie Kannibale? Wir suchen Sie.
Genau, und die Bewerbung setzt noch voraus, dass du mindestens 90 Kilo auf der Waage hast, damit es sich lohnt.
Obwohl, da ist halt auch immer die Frage, ich würde jetzt als Kannibalen erst dich essen, bevor ich mich esse. Weil du doch wahrscheinlich das zartere Fleisch hast. Bei mir muss ich viel zu viel Fett und Knorpel wegschneiden.
Du meinst das gute, zarte Fleisch, was ich in meinen vielen 30-jährigen Gaming-Stunden angesetzt habe?
Ja, du bist ja auch jemand, der da sitzt und Tee trinkt und so. Weißt du, du bist ja viel gesünder unterwegs da wie ich. Nur allein mit meiner Leber könnte man schon ein ganzes Dorf vergiften, wenn man das will.
Das wollen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen.
Es ist halt einfach die Sache, wie du ja gesagt hast. Es ist diese Serie gibt so einen ganz guten Querschnitt auch. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, sich zu verhalten?
Genau, also sozusagen vielleicht dazu, wenn die Gesellschaft zerbricht und wir keine groben generellen Vorgaben mehr haben, die verbrieft sind in Gesetzen, Statuten und in allgemeinen Gepflogenheiten, die man uns schon als Kind anerzogen hat, die stecken natürlich weiter in uns drin und steuern und beeinflussen uns auch in der Postapokalypse oder in der Apokalypse in unserem Handeln. Aber wir haben jetzt wieder die Chance, dass wir sozusagen dabei sind, einen neuen Gesellschaftsvertrag aushandeln zu können. So ein neues, wie soll unsere Welt funktionieren? Und dann finden sich diese verschiedenen Communities mit gleichartigen Ideen zusammen oder aber Leute schließen sich Communities an, deren Überzeugungen sie nicht teilen, aber sie tun das aus Überlebenstrieb, weil sie einfach keine andere Wahl sehen, keine andere Möglichkeit. Und dann konkurrieren diese verschiedenen Konglomerate sozusagen gegeneinander in der Wüste, in der apokalyptischen Wüste, in der halt die Ressourcen begrenzt sind, nur noch bedingt Essen, Trinken und so weiter vorhanden ist. Und dann kommt es eben auf Gruppenstärke an. Und dann gibt es natürlich, ich will jetzt nicht zu sehr ausrasten in dem Punkt, aber dann gibt es natürlich irgendwie Communities, die demokratisch sind, sich gegenseitig stützen, auf Vertrauen aufbauen und gemeinsames Überleben in den Mittelpunkt stellen, die aber auch niemand neuen oder nur sehr schwer jemand neuen in ihre vertrauensbasierende Basis reinlassen, ne? Die so viel Angst haben, dass das, was sie haben, zerstört werden könnte, dass sie für niemanden eigentlich mehr die Tür aufmachen, nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen, weil die Chance, dass es jemand intrinsisch dann kaputt macht, zu groß ist. Und dann gibt's natürlich noch solche Gruppen wie die Kannibalen und so, die dann halt einen Weg gefunden haben, die
Und das hört so lustig an. Also in der Serie ist das alles andere als lustig. Das muss man sagen, ich hatte schon eben so, dann gibt's doch die Kannibalen.
Ja, und weißt du, was ich halt krass finde? Die sozusagen, da hat man halt gesagt, ja, es gibt einen sehr leichten Weg. Was heißt einen sehr leichten Weg? Leicht fällt es den Leuten ja da auch nicht. Das sieht man ja auch in den einschlägigen Folgen. Also wie zum Beispiel Episode Nummer 9 oder in der 8 war es, ne? When We Are In Need heißt die. Und das ist ja auch so geil, weil dieser Serientitel, When We Are In Need, passt ja jetzt eigentlich ganz gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, ne? Die da wird es dann kalt und die Ressourcen werden eben rarer, die sich alle Communities teilen. Und diese Community geht dann eben dazu über und sagt, okay, gut, sie sagen es ja nicht allen. Manche wissen das schon so zwischen den Zeilen, was abgeht. Aber nicht jeder weiß wirklich 100% Bescheid, dass er da gerade Menschenfleisch isst.
Super viel Rehe geschossen diese Woche.
Genau, und da haben wir Lucky Strike gehabt irgendwie, ne? Ja. Mit Rehkills im Wald.
Jetzt sind wir von den Folgen schon voll weit nach hinten gesprungen.
Wir jumpen ein
bisschen, ja. Wir hatten ja die letzte halt. Episode schon die ersten drei besprochen, auch gerade die Kontroverse. Deshalb möchte ich da eigentlich nicht mehr so nah drauf eingehen. Wir können ja mal so ein bisschen voranschreiten, was ich zum Beispiel...
Erlaubst du mir noch eins schnell,
weil wir es noch nicht erwähnt haben. Wenn du in irgendeine chaotische Serie abwanderst, erlaube ich dir das.
Ja. Nein, das werde ich nicht tun. Versprochen. Weil wir es noch gar nicht gesagt hatten, weil es aber hervorhebenswert ist. Die erste Folge, When You Are Lost in the Darkness, wie die diesen Umschwung zeigt, wenn die Infektion ausbricht und das Chaos auf den Straßen, also quasi die große, lange Action-Szene, wie sie dann beim Haus aufbrechen und bis zu dem schrecklichen Tod der Tochter. Das ist derart fucking awesome gezeigt
im Gesetz.
Ja. Ey, du hast ja nur mit aufgerissenen Augen auf der Couch gehockt, dich da irgendwie deine Hände da reingekrallt. Und egal, ob links und rechts neben dir hier irgendwie Explosionen, Blitz und Donner waren, man hat auf nichts anderes mehr geschaut als gebannt auf den Bildschirm und hat das einfach genossen wie einen geilen Actionfilm im Kino mit totaler Tiefe.
Für mich ist ja, das ist schon mal so ein Aushängeschild für diese ganze Serie. Wenn wir montags abends auf der Couch gelegen haben und haben uns das angeguckt, weiß ich nicht, ob ich da wirklich mal das Handy in der Hand habe zwischendrin.
Nee, nullig.
Das ist schon für mich, deshalb gehe ich gerne ins Kino. Bei einem Kino setzt man sich ja von alleine hin und sagt, so, jetzt gucke ich erstmal, was es beim Kicker Neues gibt. Oder ach, ich wollte doch jetzt auch noch mal gucken, da ist mir ja noch irgendeine Magic-Karte eingefallen, was kostet die eigentlich auf Card Market? Das macht man halt im Kino nicht. Und ich muss mich daheim auch selber immer einbremsen. Und meistens gelingt es mir nicht, dass ich das während Filmen und während Serien oder sonst irgendwelchem Entertainment auch einfach nicht mache. Dass man sich mal auf eins konzentriert. Und das hat diese Serie von der ersten Minute bis zur letzten hervorragend geschafft, dass man da wirklich drin war.
Weißt du was?
Ja. Und ich würde sie gerne nochmal am Stück durchbingen irgendwann. Weil ich glaube, das würde das noch mehr anheben.
Weißt du, was wir da einführen an der Stelle? Das ist mir nur so gerade gekommen. Wir verleihen ab jetzt den Serien, da wo es eben passt, einen Unterbrechungswiderstandsscore. Ja. Also wie gut schafft es uns die Serie, dass wir sie nicht unterbrechen, weil was auf dem Handy geblinkt hat oder uns ablenken? Weil das, was du gerade erwähnt hast, ist ja, glaube ich, eine Krankheit, die wir mittlerweile alle haben. Ich kenne fast niemanden mehr, der nicht sofort jetzt genickt hätte und gesagt hätte, ja, das mache ich auch so. Das mache ich sogar ständig so, wenn ich irgendwas gucke, Filme, Serien. Mir passiert es natürlich auch. Da ist dann eine Nachricht oder du willst vor allem, manchmal sind Sachen, die gar nichts mit dem, was du guckst, zu tun haben und du lenkst dich dadurch ab und manchmal hat man dann diesen Drang, oh, ich muss jetzt schnell auf IMDb das nachgucken, wer ist dieser Schauspieler nochmal, was war da nochmal genau, oder man macht sogar Pause, wo man früher durchgeguckt hätte.
Das würde ich sogar fast noch durchgehen lassen, wenn man jetzt irgendeinen Schauspieler sieht und dann sagt, hier, das ist doch, wo hat denn der mitgemacht, das wurmt mich dann auch immer. Da drücke ich wirklich Stopp und gucke dann mal bei IMDb oder bei Filmstarts oder was. Ah, das ist wirklich der. Das ist immer so eine innere Unruhe. Aber das ist auch schon scheiße auf gut Deutsch. Ne? Also ist im Kino mache ich das nicht.
An der Stelle möchte ich mal eine Sekunde nutzen, weil das sonst nie vorkommt. Und zwar Amazon hier mal, also den Streaming-Service von denen, Prime Video, dafür zu loben, dass sie ja schon seit 100 Jahren diese X-Ray-Funktion drin haben, die man nie benutzt, wo man ständig vergisst, dass die gibt. Ich habe mir ein bisschen angewöhnt, wenn ich auf Amazon Sachen gucke, die auch mal zu benutzen, weil die macht ja genau das. Du kannst in jeder Szene Pause drücken und siehst unten erstmal, welche Darsteller du gerade in dieser exakten
Sekunde siehst. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut,
ja. Das ist cool. Und was ich erst bei Herr der Ringe gemerkt habe und vorher mir noch nie aufgefallen ist, es gibt auf dieser Seite, wenn du Pause drückst, nicht nur die Schauspieler, und da ist ja eine grobe Erzählung auch zu, was du da gerade siehst, da gibt es oben eine Trivia-Section, wo du Hintergrundzeug nachlesen kannst. Wer sind da zum Beispiel... Ja, und da steht dann zum Beispiel, die sind da irgendwie in einem Wald, du siehst eine Szene mit Elfen und dann irgendwie kannst du da nachlesen, ja, dieser Wald heißt so und so, der ist schon uralt, so ein Zeug steht da drin.
Echt? Hab ich hab's noch nie gesehen.
Ja, habe ich immer übersehen.
Also erstmal eine Schauspieler ist geil, ja, das habe ich auch schon mehrfach genutzt, drückst mal kurz Stopp, siehst, ah, das ist der, okay. Das ist schon cool, aber ja, weil wir gerade bei guten Schauspielern sind, wenn man sich diesen Cast generell dieser Serie mal anguckt.
Oh, ja.
Ich sag mal, der Pedro Pascal ist momentan relativ präsent. Ja, wegen jetzt
Mandalorian.
Mandalorian etc. Ich fand es zum Beispiel überragend, und da habe ich ihn auch das erste Mal richtig wahrgenommen, in Narcos Staffel 1 und 2 ist er dabei, da habe ich den schon richtig in mein Herz geschlossen. Aber das ist ja so aus den High-Level-Riegen. Nick Offerman ist sehr bekannt, ist da dabei. Die Bella Ramsey ja selber durch Game of Thrones natürlich. Ne?
Na klar. Bella
Liansky von
Anna Torf.
Ja. Sind schon richtig gute Schauspieler. Also, ich sag mal so, wenn man das sehen würde wie so ein Balkendiagramm, dann sind die alle relativ nah. Bella Ramsey, Pedro Pascal noch mal ein Stück oben drüber, so vom Level her, von der Tierstufe her. Tierstufe ist ja beides selber. aber es ist diese Wellen nach unten, dass da richtige unfähige Schauspieler dabei sind. Oder so Überflieger, so, wir brauchen, wenn wir Last of Us machen, dann muss da Dwayne The Rock Johnson noch mitmachen. Bam, so machen wir es. Also sowas gibt's nicht. Das heißt, diese schauspielerischen Leistungen sind, es gibt Peaks nach oben, aber ich finde keine Peaks nach unten.
Und an der Stelle bin ich genau bei dir.
Das überhaupt ganz
nee. Peak nach unten geben. Auch die ganzen Nebenrollen und so sind super, super besetzt. Der Pfeil geht sozusagen immer nur nach oben. Und das Beste ist dabei, obwohl diese Schauspieler so bekannt sind und man sie aus anderen Serien kennt und sofort identifiziert, wenn sie sichtbar werden, trotzdem siehst du ihre Rollen. Ich habe da die ganze Zeit eben die Ellie und den Joel gesehen und einfach vergessen, wer die sind. Also ich war so konzentriert darauf, auf diese Figuren, die darstellen. Das gelingt ja oft nicht. Du weißt, wie es ist, wenn ein Kevin Costner oder also die brauchen wir jetzt ja nicht lang drüber reden, ne? Aber wenn alle möglichen
Schauspieler, die immer sich selber spielen.
Die immer sich selber spielen oder auch wenn die versuchen, andere Rollen zu spielen, siehst du dann halt am Ende doch immer nur Tom Cruise und weißt gar nicht, während du den Film guckst, wie die Figur in dem Film eigentlich gerade heißt. Ne? Weil du halt so diesen Schauspieler immer siehst. Und das war hier für mich anders. Ich habe da halt meinen Joel gesehen, wahrscheinlich auch, weil ich vielleicht ein bisschen weniger an andere Filme und Serien mit Pedro Pascal gedacht habe, sondern immer mehr ein bisschen an das Game gedacht habe und an das Bild vom Aussehen vom Joel aus diesem Spiel und dahin meine Gedanken dann gegangen sind. Ne?
Ich fand das gerade beim Nick Offerman, ich liebe den ja, also das Liebe. Ich finde ihn hervorragend. Ich habe mit meiner Frau super viel Parks and Recreation geguckt. Super viel. Das haben wir schon 3 der 4 Mal. Das läuft immer mal so nebenbei. Weil das tut einem nicht weh, wenn man das guckt halt. Und da spielt er eine so geile Rolle. Der ist so super da drin als Ron Swanson. Das ist so eine Kultfigur. Und dann fängt diese dritte Folge an. Und er ist eigentlich ein bisschen so Ron Swanson. Ron Swanson ist ja auch so ein Prepper-Typ halt, ne? So.
Ich hab Parks and Recreation nur mal 1-2 Folgen gesehen. Also ich kann's nicht und er war mir auch nicht bekannt. Also ich habe ihn da sozusagen zum allerersten Mal in der Serie jetzt wahrgenommen und für mich war der quasi so, aha, wer ist das denn? Vielleicht was?
Ja, jetzt lass mich zum Twist kommen. Am Anfang denkt man, okay, er spielt halt Ron Swanson. Also der Typ, den er am Anfang von Folge 3, Episode 3 spielt, ist eigentlich Ron Swanson. Ist so ein brummeliger Prepper-Typ. Das könnte 1-1, hätte man den aus Parks and Recreation raustransportiert zu Last of Us. Komm, Ron Swanson, spiel den mal. Setz dich mal dahin. Und die Entwicklung ich glaube, das ist sogar mit Bedacht gemacht worden, die Entwicklung von Ron Swanson hin zu dem Frank, der dann ist, war so ein Mindfuck im Endeffekt. So dieses, okay, das ist ein Redneck-Prepper-Typ, der aber dann mit einem anderen Mann zusammen wohnt. Und diese Entwicklung, ich habe die ganze Zeit Ron Swanson gesehen. Und dann entwickelt er sich zu dieser Rolle, fand ich mit am besten an dieser ganzen Geschichte eigentlich. So dass die mit dieser Erwartung spielen, oh, er ist Ron Swanson, er spielt für Ron Swanson. Aber er ist es, also er ist es halt indeed nicht. Dieser Rolle. Er weicht aus diesem Klischee ab. Fand ich an der Stelle wirklich mindblowing, muss ich mal so sagen.
Ja, das war.
Wenn viele Parks and Recreation jetzt nicht kennen oder nicht geil finden, ist halt so ein Guilty Pleasure, kann man immer mal gucken nebenbei.
Was Angenehmes, was man mitnimmt, was seicht ist, aber einfach so Spaß macht, was man einfach auch mal so. Ja, einfach mitnimmt, ne? Also ich hab, ja.
Oder auch, ich wollte jetzt gerade auf die nächste hervorragende schauspielerische Leistung eingehen. Mhm. Von der Melanie Linsky, wie wird das ausgesprochen? Linsky, die viele aus Two and a Half Men kennen. Wie hieß sie als Nachbarin?
Oh, das weiß ich nicht. Ich mochte die Serie überhaupt nicht. Weil,
ach, du mochtest Two and a Half Men nicht.
Nee, ich habe das gehasst. Das also das ja war, geht gar nicht. Sagen. Für mich ist das eine No-Go-Serie, geht überhaupt gar nicht. Finde ich furchtbar scheußlich, ja.
Frechheit.
Das nee, das, tut also, mir leid, aber die
also ich sag mal, der,
konnte ich nicht ertragen, den bis
zu, ja. zu der Anfangszeit habe ich das sehr geliebt. Dann, wenn man irgendwann mitkriegt, wie der Hauptdarsteller sich im Hintergrund, was da so los ist, da kann man da auch zweifeln dran.
Nee, gar nicht, aber deswegen. Gut,
wollen wir jetzt ja nicht drauf eingehen.
Wir wollen es ja auch nicht bashen, ist ja auch in Ordnung. Ich weiß, dass er wahnsinnig viele Fans hat, aber ich kann mit dem Humor überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht meine Welt. So, das, ne.
Okay, ja,
muss aber sein. Ist Geschmackssache, ist Geschmackssache.
Aber auch die Rolle, die sie bei Two and a Half Men inne hat und die sie dann im Endeffekt hier spielt, Rose hieß sie übrigens bei Two and a Half Men, wollte ich noch einwerfen. Ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, dass die schauspielerisch überhaupt so stark ist. Die spielt da auch so eine Person, diese Kathleen, die sehr tough, sehr hart ist in einer diese ganze Truppe, in der die da unterwegs sind, sehr rough ist alles.
Oh ja.
Aber man sieht dann in der Entwicklung dieser Episode mit den zwei Jungs, die da auf der Flucht sind, den zwei Brüdern, dass auch da kein Schwarz und Weiß vorherrscht. Das hat schon seinen Grund, dass die jagen und sagen, hier, das ist scheiße, was ihr da gemacht habt. Und dafür warst du halt einfach erschossen in dieser Welt, ne?
Ja.
Und auch andere werden erschossen, weil du halt dich nicht an die Regeln gehalten hast. Wir haben hier unsere Community aufgebaut und du hältst dich obviously nicht an die Regeln. Und dann entweder lassen wir es zu, dass alles auseinanderbricht, dann können wir alles ins Kannibalen vorüberwandern. Entweder Vorderspeisekammer oder dahinter, dann könnt ihr euch die Rolle dann aussuchen. Aber diese Rolle ist zu keinem Zeitpunkt, das sind die Bösen, das sind die Guten.
Genau, es geht auch immer wieder darum, dass mangels von Justizen, Ordnungshütern, Ordnungsorganen und so, ja einfach gewisse Regeln, die in den Communities gelten, nicht per se sich selbst aufrechterhalten oder von solchen Organen aufrechterhalten werden, sondern es muss immer wieder oder es wird immer wieder in vielen Communities dann durch Stärke gezeigt, wenn du nicht mit warst, dann musst du sterben. Oder dann musst du eine ganz schlimme Bestrafung erleiden, weil man dann halt so mit einem Gewaltmonopol an der Stelle immer wieder diese Regeln intakt hält. Das sagt sie ja auch so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt hier Schwäche zeige oder wenn ich jetzt hier nicht so und so handle, dann verliere ich ja sozusagen das Vertrauen und die Unterstützung aller hier, ne? Weil dann wird sich jeder anfangen, alles zu erlauben. Nee, ich muss immer Exempel statuieren. Ja. So halten wir diese neue Gesellschaft hier aufrecht, was furchtbar ist, ne? Und die sind ja auch nicht milde. Es gibt ja eigentlich kaum noch Milde in dieser Welt, weil auch die Leute denken, dass man sich Milde nicht mehr leisten kann, ne? Weil es keine Umgebung mehr, kein Raum mehr für Milde und Gnade gegeben ist. Ne? Sag mir, was ich wissen will, ich erschieße dich vielleicht trotzdem, weißt du vorher nicht, kann ich dir auch jetzt noch nicht sagen. Ja,
ich finde, das ist halt die absolute Stärke dieser ganzen Serie und es war ja auch schon die Stärke der Spiele. Ich habe mich ja da viel eingelesen jetzt in den letzten Wochen, wo das auch gelaufen ist. Man liest ja dann auch immer so verschiedene Szenen nach und so. Oder habe mich auch mit Freunden ausgetauscht, die mich dann immer... Ich habe in meinem Privatleben zwei Andreas, die mich permanent bashen, vielleicht liegt es am Namen, dass ich das immer noch nicht gespielt habe. Gruß an beide an der Stelle.
Plus eins. Plus eins.
Kriege ich immer zu hören halt. Und gerade von dem einen Andreas, der hier um die Ecke wohnt, auch da Grüße auf jeden Fall. Der hat mir dann auch immer viel Hintergrundstory dazu erzählt, wenn ich mit dem da mal drüber philosophiert habe. Dann bin ich mal aufgehellt quasi an der Stelle. Und von daher weiß ich ja, was da passiert. Und sowas überhaupt den Mut zu haben, sowas in ein Spiel umzusetzen, finde ich ja schon grandios, auch wenn es mir nicht behagt hatte. Und wie sie das dann auch noch quasi den Mut zu haben, man macht da draußen ein Spiel und macht da draus dann eine Serie, ist ja eigentlich schon verrückt, ne? Früher hätte man eher gesagt, wir haben eine geile Serie und wir verkaspern das jetzt mal zum Spiel.
Und genau, also es gibt auch den anderen Weg und es ist auch so, wenn du so ein Spiel produzierst, ist ja auch immer unglaublich viel Risiko mit dabei, ne? Also das war ein sehr teures Spiel, in das man auch viel Geld investieren musste. Das hätte ja auch möglich sein können, dass man das nicht so umgesetzt bekommt, wie man sich es vorher vorgestellt hat, dass die Vision im Spiel dann nicht ankommt und auch alle traurig darüber sind, die es entwickeln und am Ende es auch den Fans nicht gefällt. Aber Last of Us hat es jetzt halt geschafft mit beiden Spielen, Einfach bei mir zumindest an allem, was man da bewerten kann, von Grafik bis Inhalt bis Gameplay, schlägt halt bei mir alles 10 von 10 an. Ne? Ich bin wunschlos glücklich mit diesen beiden Spielen und dem DLC Left Behind. Apropos, super geil, habe ich es gefeiert, dass sie dieses DLC, also diesen Downloadable Content, diesen extra Spiel-Content, den es zu Last of Us gab, der dann nach dem Hauptspiel rauskam, dass sie dem eine ganze Serienepisode gewidmet haben und dann da eben den Inhalt dieses DLCs gezeigt haben, der nämlich für sich, wenn man ihn spielt, auch absolut besonders ist und einen aufs, oder mich sehr mitgerissen hat. Ganz kurz noch, weil wir jetzt so viel auch von der Traurigkeit und der Düsternis und den zerfetzten, tragischen Communities und Gesellschaften, die sich da bilden, gesprochen haben, was die Serie auch schafft, ist zwischendrin, aber ohne, dass es scheiße ist, sondern so, dass es genau irgendwie passt, diese kleinen leichten Lichtblicke humorvoll einzustreuen. Zum Beispiel das Witzebuch, was die Ellie immer wieder mit den Wordpranks dann auspackt. Und wie sie dann in ihrer kindlichen Leichtigkeit sich über die bescheuertsten Witze da total kaputt lacht und Joel währenddessen erstmal noch nicht zeigt, dass sie, also es erreicht ihn erstmal noch nicht und dann so langsam, ne, hier und da muss er dann halt auch mal irgendwie mitlachen oder so, weil es so bescheuert ist. Und sie schafft es so, dieses kindliche Unbeschwerte in der Mitte dieses Wahnsinns als so ein kleines leuchtendes Licht am Leben zu erhalten, dass es einem schon echt nahe geht, wenn diese Momente passieren. Und das macht diese Momente dann zwischen den beiden auch so bedeutungsvoll, ne? Sie ignoriert einfach für eine Sekunde, was da gerade für eine Scheiße um sie rum passiert, ist voll konzentriert auf diesen blöden Witz und steckt damit auch ihn ein bisschen an oder gibt ihm ein bisschen Leichtigkeit zurück. Wie sie das umgesetzt haben, das finde ich richtig groß.
Es ist immer auf die sanfte Art, also nie so mit einem Vorschlaghammer.
Genau.
Es gibt ja sehr viele schlechte Kinder- und Jugendlichenrollen in anderen Zombie-Filmen, die ich sehr verabscheue. Zombie-Serien, will ich jetzt nicht schon wieder sagen. Hier ist dieses Kindliche immer an so eine gewisse Grenze gebunden. Sie macht zwar Blödsinn und sie ist forsch und sie ist halt ein Teenager halt, ne? Mhm. Aber sie ist sich der Risiken oft sehr bewusst. Das muss man immer sehen. Sie ist nur bis zu einem gewissen Grad kindlich, weil sie schon sehr viel erlebt hat. Und gerade wenn wir auch das, also mal ganz ehrlich, sowas in der Serie zu zeigen, diese Geburtsszene von ihr,
der ist super krass.
Leckt mich am Ärmel, alle.
Traut
das muss ich wirklich sagen. Also ich habe über meine Frau dann auch dabei gesagt, jetzt wird sie wieder schimpfen, weil ich zu viel erwähne, das tut mir leid. Wir gucken sie guckt nochmal keine Horrorfilme mit, weil es ihr zu hart ist. Und dann gucken wir so eine Serie und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich den letzten Horrorfilm geguckt habe und ich gucke auch harte Horrorfilme mit Absicht, die so ein emotionales Ding hochgezogen haben bei mir wie diese Szene.
Ja, das ist total krass.
Nur an dieser Gedanke, du hast dein Kind geboren, bist von so einem Klicker-Scheißvieh gebissen worden. Und selbst wenn sie sich jetzt verwandelt, ist das Kind
verloren. Es liegt dann einfach da rum. Nur selbst wenn sie es noch schafft, den Klicker sozusagen zu töten, aber niemand anders zur Rettung kommt, dann stirbt sie, der Klicker ist tot, sie verwandelt sich, wird dann im verwandelten Zustand vielleicht ihr eigenes Kind umbringen. Weil sie nicht anders kann, ne? Und kann dem Kind auch nicht sagen, hier, krabbel mal schnell weg, bring dich in Sicherheit vor mir. Kann sie ja auch nicht, ne? Sie kann nichts mehr tun, außer zu akzeptieren, dass das so kommen wird, wie es kommt.
Diese ganze Szene oder dieser ganze Plot, muss ich sagen, der hat mir mehr als dieser ganze Kannibalismus-Scheiße, was ja auch schon schlimm genug ist, das hat mir so den Hals zugeschnürt.
Ja.
Das muss ich wirklich sagen, ich habe hier auf der Couch gesessen, das war wirklich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Derbes überhaupt in irgendeinem Film oder in einer Serie oder sonst irgendwo gesehen habe. Weil es ist nicht so, und das ist ja das, was ich meine, es ist nicht immer so mit einem Dampfhammer.
Ja.
Sondern diese kleine Szene, du kriegst in dieser Scheißwelt, kriegst du ein Kind, hast dich infiziert und es ist von vornherein zum Tode verurteilt.
Ja, diese
Endgültigkeit. Kannst du dann einfach sagen, ich fahre mal ins Krankenhaus oder ähnliches? Das ist ja auch so ein Punkt, wollte ich schon mal anbringen, was diese Serie sehr gut vermittelt, ist immer, wie die sich verhalten, was die machen, ist auch auf eine gewisse Art immer reduziert. Weil du weißt halt, wenn ich jetzt hier runterfalle und mir die Pulsader aufschneide oder keine Ahnung, das Bein breche, Game over halt, ne?
Ja, einfach Game over. Oder auch einfachere Krankheiten können dich in dieser Welt ja schon total um die Ecke bringen, ja, ne? Weil du halt eben nicht mehr den Zugriff auf die Medizin hast. Das ist alles viel gefährlicher geworden, auch die einfachen Dinge.
Und man sieht es ja dann in der Entwicklung der Folgen, wie der Joel mit diesem psychischen Druck und auch mit diesem, wir reiten hier durch die Kälte, wir machen dies, wie er selber auch vor der Verwundung immer schon mehr seine Kraft verliert und nicht mehr kann langsam, weil halt einfach nicht so dieses, okay, wir setzen uns, bin mal eine Woche auf Malle, Freunde, ich ruhe mich mal aus.
Geht nicht.
Ist halt jetzt nicht mehr.
Du kommst auch aus dieser permanenten Erschöpfung einfach nicht raus, ne? Also dieses, du hast ja auch, sagen wir mal, selbst wenn du in so einer geschützten Community bist, wo du dich mit allen gut verstehst und auch den Eindruck hast, dass du da langfristig gut gemeinsam miteinander überleben kannst, dann hast du trotzdem die ganze Zeit die Not, was Essen und Trinken und medizinische Versorgung angeht. Das heißt, du kommst.
Also du bist bei den Kannibalen.
Genau, also du bist bei den Kannibalen, genau. Und das heißt, du hast aber schon in dieser apokalyptischen Welt eine relativ sicheren Hafen gefunden, zumindest für eine Zeit, weil du weißt ja auch nie, ob das 2 Tage lang hält, weil dann kommen irgendwelche Raider-Gruppen und ob egal wie gut und toll und nett diese Community ist, die wird einfach in den Boden gestampft und alles wird angezündet und warum am Ende für eine Flasche Whisky, ein Päckchen Zigaretten und keine Ahnung, ein Hähnchenschenkel. Ja.
Das ist ja auch dieses, wenn man sich die einzelnen Folgen anguckt, wenn man sich das zum Beispiel mal viel mit Es wurde ja am Anfang das neue Game of Thrones. Das sagen sie bei jeder Scheißserie mittlerweile. Neue Game of Thrones. Was das am einen, außer dass die Bella Ramsey mitspielt, am ähnlichsten mit Game of Thrones sogar hatte, fand ich. Ich will jetzt auch immer sagen, Game of Thrones ist das alte Alpha-Gott. Alles orientiert sich daran. Aber was das hier, was diese Serie für mich sehr gut gemacht hat, ist, du hast, jede Episode steht mehr oder weniger für sich.
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist auch so was bei sehr vielen Game of Thrones Folgen oder bei guten Serien oft ist, dass du nicht im Schweinsgalopp irgendwas erzählen musst und du Folge 3, 4 und 5 kannst du weglassen. Interessiert keinen.
Ja.
Oder auch mal so ein bisschen wie bei Andor. Bei Andor war das ja immer so in diesem drei Folgen Tonus.
Wir hatten doch eine Triggerwarnung für Andor.
Ja, du darfst, ich darf sagen, du darfst nicht drüber reden. Andor erzählt immer in 3 Folgen, 3 Episoden, was Zusammenhängendes, für sich alleinstehendes. Was funktioniert auch ohne die Vorgänge und die Nachgänge. Und das fand ich hier auch jedes Mal, dass jede Folge Aspekte zeigt. Du hast diese Aspekte mit Bill und Frank. Übrigens hieß Nick Offerman nicht Frank, sondern Bill. Ich muss mich nochmal korrigieren.
Ja,
ist
der Bill.
Ja, Entschuldigung dafür. Diese Geschichte um die Kathleen und diese Truppe von den Fireflies. Diese Geschichte dann mit diesem Dorf und dem Bruder, dass der Bruder jetzt da endlich, der Tommy endlich wieder gefunden wurde, auch da geil gespielt von Gabriel Luna.
Oh ja. Und
ich auch sehr als Schauspieler. Und das ist alles so, jede Folge hat sich irgendwie schlüssig angefühlt und man hat sich nie getrieben gefühlt. So dieses, wir müssen, das ist so eine Überbrückungsfolge. Das gibt's ja oft bei Serien. Wir müssen jetzt mal so eine Überbrückungsfolge machen, um auf unsere neuen Folgen zu kommen halt, ne? Und das hat man hier bei keiner Folge gemerkt. Und deshalb, wir hatten ja eben schon die Gefahren, das hatten wir ja auch beim Vorbesprechen oder auch wenn wir uns so die letzten Tage immer mal unterhalten haben. Die Serie, beziehungsweise das Spiel und die Serie zeigt eigentlich sehr, sehr tiefe Abgründe der Menschheit.
Ja.
Auf sehr, sehr drastische Art und Weise. Deshalb, wir müssen auch immer aufpassen, auch für euch, liebe Zuhörer, dass man da nicht zu tief, zu philosophisch reingeht, weil das zeigt halt auf sehr drastische Art und Weise, wie verroht die Menschheit werden kann. Oder aktuell auch ist, ne? Wenn man mal das Go von Europa wegnimmt, mal in Südamerika, der Afrika, mal guckt, was da jeden Tag los ist, ne? Da brauchst du keinen Zombie-Virus. Dass das passiert.
Ja, das ist richtig. Bei diesem Genre der Serie ist es natürlich immer ein fester Bestandteil davon, ne, dass es um diese Themen, um diese nachapokalyptischen Gesellschaften und Missstände Missstände ist schon ein sehr, sehr nettes Wort dafür. Also für die absolute menschlichen Katastrophen und Dramen, die sich da abspielen, die stehen ja da immer im Mittelpunkt, auch bei The Walking Dead. Oder Fear of the Walking Dead und was es noch alles gibt. Ne?
Aber bei Walking Dead muss ich wieder sagen, Entschuldigung, war mir diese Schwarz-Weiß-Malerei zu stark. Gute, böse.
Die gibt es teilweise, aber die wird an vielen Stellen meiner Meinung nach auch wieder aufgelöst und absolut in den Grauraum verschoben, ja, in die Shades of Grey.
Sei ruhig für Shades of Grey.
Nein, ja. Ich habe nicht auf diesen Film angespielt, sondern wollte jetzt wirklich die schattiert
haben. Ja, glaube ich, mehrere Filme.
Kann sein.
Hier ist zum Beispiel diese, was ich mit dieser Schwarzmalerei zum Beispiel sehr interessant fand, oder das ist eben nicht so, aber dass du siehst, die Truppe, du hast eben Raider gesagt, das hat mich so ein bisschen getriggert. Diese Raider-Truppe würde sich ja gar nicht als Raiders bezeichnen. Das wäre eher aber so eine Mad Max-Film.
Das ist ja hier das Interessante, dass wir ja wissen, dass Joel und Co. vorher ja genauso eine Gruppe waren und so unterwegs waren und anderen sehr viel Leid zugefügt haben und sich genommen haben, was sie gebraucht haben. Und die waren ja auch absolute gnadenlose Killer, ohne Gewissen. Und er leidet halt unter seinem eigenen Verhalten heute noch an den Dingen, die er getan hat. Das kann er nicht überwinden. Und auch alle, die mit dabei waren, kommen nicht so richtig darauf klar, was für Bastarde sie halt gewesen sind. Ne? Wie schrecklich sie sich verhalten haben und welches Leid und Unglück sie halt über andere gebracht haben. Bis sie halt, und das schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder, sie waren halt in einer kleinen Gruppe unterwegs, die gut funktioniert hat, mit diesen Spielregeln. Ja, wir reißen alles an uns, wir gehen über Leichen, um zu überleben, bis sie dann irgendwie in der Community ankommt, die größer ist, schon wieder etwas festere, evolutionärere soziale Strukturen und Regeln hat, die so ein bisschen an die Welt davor erinnern, und erst dann ebbt das Verhalten wieder ab und geht weg. Erst wenn sie sich wieder in so einem Umkreis, in so einem Feld befinden. Aber dazwischen sind sie halt im Wild West, ne, und tun halt alles zum Überleben und leiden dann forthin daran.
Man sieht es ja an dieser Folge mit diesem, wo Joel erst verletzt wird in der Folge vorher, also quasi von Raiden oder so Plünderern, abgestochen wird. Also die einfach da ankommen, da rumlaufen, ich meine, es war so ein Schulgebäude oder was auch immer, und ihn und Ellie sehen und sofort attackieren. Ja. Wo man denkt, okay, das sind per se böse. Das sind böse Menschen, die attackieren gleich Leute. Dann sieht man ja in der Folge drauf, die Frau da sitzen, die heult, dass ihr Mann da dabei gestorben ist.
Ja.
Die dann auch sagen, hier, wir sind ja auf so zwei Typen getroffen, auf so Bub-Mädchen, keine Ahnung. Und die haben den jetzt umgebracht. Und man sieht dann ihre Seite der Medaille.
Ja.
Gut, zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass die Leute essen. Aber
oder dass sozusagen die Tochter ihren eigenen Vater ist und kurz vorher noch fragt, wann können wir denn meinen Papa endlich beerdigen?
Ja, das weiß man ja da ja noch nicht. Also was auch wie strange eigentlich, ne? Aber halt auch.
Also ich bin
jetzt
ich bin
in dem Moment drüber,
in dem Zeitpunkt davon, hab ich nicht drüber gelacht. In dem Moment, wo war mir das eigentlich bewusst, ne? Also als der da den Satz gesagt hat, ja, den beerdigen wir dann irgendwie im Frühjahr oder so, da war mir klar, das ist jetzt der Fall, ne? Und während das passiert ist, wird einem auch richtig schlecht als Zuschauer. Du guckst dir das an und überlegst dir halt gerade mal, wie wäre das denn, wenn es mir so ginge, ne? Wenn ich das jetzt da irgendwie oder und vor allem, die es sind ja nicht alle so unwissend in dem Raum, manche wissen das ja auch und essen es trotzdem, weil sie überleben müssen und sind sich dessen bewusst, dass sie gerade den Vater von dem Mädchen neben dem, die im selben Raum sitzen, aufessen.
Ja.
Das ist so dann, krass.
Einfach. Aber da sieht man ja, bis dieser Punkt kommt, dass man das wirklich realisiert, dass das wirklich richtige Arschlöcher sind, sieht man dann halt auch mal, okay, auch der Typ hat eine Familie gehabt. Auch der hat eine Crew gehabt, zu der er dazugehört hat. Und sie selber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sehen sich wahrscheinlich gar nicht als die Bösen. Die haben ja keine Piratenfahne über ihrem vorgehisst. Auch das ist ja immer so ein Irrglaube, dass früher alle Piraten mit Fahne rum sind. Das haben sie ja nicht gemacht, das wäre ja doof. Hätten die anderen ja gleich gewusst,
dass
sie
welche sind.
Und da dieses Verschwimmen der Grenze. Ja. Und dann natürlich.
Du merkst ja auch, dass es öfter mal so ein bisschen soziale Konflikte zwischen dem Leader dieser Gruppe und seinen Untergebenen gibt, die nicht mehr ganz so vertrauensvoll auf alles, was er tut, reagieren, weil sie ihn halt auch ein bisschen durchgeknallt finden und zu sehr so religious crazy guy. Ja, und ne?
Also. Braucht man sich nur auf Netflix die Wacko-Serie angucken, die habe ich noch für heute Abend auf dem Tablet, ist kein Science-Fiction halt. Das gibt's. Ja. Leute nehmen ihre Macht, also das heißt, das gibt's. Das gibt's jeden Tag 100.000 Mal auf der Erde. Leute missbrauchen ihre Machtstellung. Gerade jetzt auch da wieder so dieses Ding geistige Führer, ob das jetzt aus Religionssicht ist oder wie auch immer. Und wie schnell dieser Machtmissbrauch dann da dargestellt wird, das ist, kommt ja hervorragend dabei rüber. Und wie schnell das gipfelt halt, ne? Wie schnell stellt man irgendwas nicht mehr in Frage? Da wird ein Mädchen in einem Zaun, in dem Ding da eingesperrt, wo der andere genau weiß, bevor wir die jetzt fressen, vergewaltigt der die erstmal.
Das ist so krass einfach nur.
Ja.
Also unerträglich, auch wirklich hart anzuschauen. Ich gucke ja auch jeden Zombie-Dreck, wo alles auseinandergerissen wird und ich liebe ja auch diesen ganzen Gore- und Blattkram, weil ich es einfach unglaublich unterhaltsam finde und auch oft sehr lustig finde, weil viele dieser Filme ja übertrieben mit Absicht ins Lustige gezogen sind. Aber bei dieser Szene da kannst du kaum noch hingucken, weil das einfach, du willst einfach nur nicht, dass das passiert als Zuschauer. Dazu sagst du, oh Gott, das darf einfach nicht sein.
Und das hat halt diese Serie, muss ich sagen, hat da vom Production Value, von den Schauspielern, von dem Setting, von der Wertigkeit, auch diese hervorragenden CGI-Effekte, die da drin sind, diese Städte dargestellt sind, wie dieser Verfall dargestellt wird. Ich weiß, worauf du hinaus willst, lass mich zu Ende führen. Ja. Hat das die Benchmark ganz nach oben gelegt. Also ich glaube, in ein paar Jahren wird diese blöde Floskel, das ist so ähnlich wie Game of Thrones, das ist das neue Game of Thrones, vielleicht dann umgewandelt in das neue Last of Us. Ist das das neue Last of Us? Weil es hat für mich, auch wenn, klar, es ist nur eine Staffel, keine 8 oder 9, wie bei großen Franchises, aber das hat für mich die Benchmark so, so hochgelegt. Wahnsinn, muss ich wirklich sagen.
Absolut, das hatten wir auch eingangs heute erwähnt. Ich bin da ganz deiner Meinung. Für mich hat das auch eine neue Messlatte definiert und die schon vorher da war, weiter nach oben gepusht. Das ist jetzt was, an dem man sich orientieren und ausrichten muss, ob man es genauso gut gemacht hat oder schlechter gemacht hat, wenn man Sachen abliefert. Du hast mich natürlich total getriggert, aber das wusstest du auch schon mit dieser CGI-Nummer. Es gibt ja, ich weiß gerade nicht mehr auswendig exakt, in welche Episode es passiert. Ist es die Please Hold My Hand, also die vierte? Könnte sein, dass es die vierte war. Wo sie auf der, oder die fünfte, wo sie auf der Flucht sind und dann der
Ertragen und Überleben heißt.
Ah, genau, Endure and Survive, ja genau. Und übrigens auch eine der bestbewertetsten Folgen aus der Serie mit 9,4 bei IMDb. Und dann bricht die Erde ein und dann kommen wirklich diese Unmengen Horden Infizierter raus. Unter anderem auch dieser eine riesengroße Bloater. Und die meisten Leute werden dann logischerweise gedacht haben, dass der über CGI dargestellt wurde. Aber nein, das war wirklich ein Kostüm, was ein Typ, 2 Meter großer Typ getragen hat. Das Ding hat irgendwie 40 Kilo gewogen und der musste ständig mit irgendeinem Öl eingerieben werden, damit er das tragen kann. Also das ist wirklich echt. Das
soll sich mit der Lotion anreiben.
Genau, so ein bisschen Sebamed drauf, dann passt das schon. Nee, das Geile ist halt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, so ein Ding erstmal anzufertigen, so ein Kostüm. Und das halt wirklich, was sie auch super gut realistisch mit CGI machen könnten, haben sie hier einfach wirklich handcrafted und umgesetzt, was mir ja auch ein bisschen die Liebe zu dem Inhalt zeigt, den die Leute, die es gemacht haben.
Wie ich ja schon mal gesagt habe, das Problem ist halt dabei, wenn man es nicht weiß. 99% aller Zuschauer, die das gesehen haben, wissen das nicht. Und
jetzt
für
schon.
Die ist das einfach gut gemachtes CGI. Das ist ja das Problem. Dass CGI und sowas so nah beieinander liegen mittlerweile,
korrekt,
gut gemachtes, dass man es gar nicht mehr zu würdigen weiß, weil man es nicht entdeckt, wenn irgendwas nicht CGI-mäßig gemacht ist.
Da hast du schon recht, es ist schwer zu entdecken und ich denke auch, den meisten ist es entgangen. Umso besser, dass es unseren Podcast gibt und wir die Leute darüber aufschlauen können und informieren können.
Also überhaupt gar nicht. Ich muss mich immer noch daran erinnern, wie du zum Thema Kostüme und so, wie du irgendwann mal gesagt hast, wie man über The Batman mit Robert Pattinson gesprochen hast. Oh, der Schauspieler, der den Pinguin gespielt hat, der ist aber auch geil. Wie heißt denn der? Colin Farrell. Echt? Ja, der war in so einer
Bodysuit
drin. Und so dieses geil, alle. Und
was du nur hast, wenn du es vorher nicht wusstest und dann in dem Moment, dann kommt die Erleuchtung und denkst dir, geil, wie geil ist das denn?
Auf jeden Fall.
Herrlich.
Jetzt, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns über die letzte Folge reden.
Also vielleicht an der Stelle, um es einfach noch mal zu sagen, ich glaube, alle, die ihr jetzt hört, habt schon gemerkt, dass wir so ein bisschen begeistert von der Serie sind, die ganz gut finden. Aber es ist definitiv auch, und ich will es halt einfach nur noch mal klar an der Stelle sagen, die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Definitiv. Und das hat die Messlatte hochgelegt. Alle künftigen Videospielverfilmungen oder sage ich mal Verserienierungen zur Serie zu machen, müssen sich daran messen.
Darf ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ja, bitte, sehr gerne.
Diese Aussage, die beste Videospielverfilmung.
Ja.
Reduziert das Ganze so ein bisschen für mich. Es ist für mich eine der besten Serien, die sogar eine Videospielverfilmung ist. Weil deshalb, ich habe auch schon ein paar Mal auf dem Satz vorher rumgedacht. Es ist losgelöst von dem Videospiel eine hervorragende Serie. Und ich glaube, dies ist die beste Videospielverfilmung. Wenn ich das jetzt einem sagen würde, der das weder das Spiel kennt noch die Serie kennt, würde ich sagen, hier, das ist die beste Videospielverfilmung, würde der von vornherein mit einer gerümpften Nase daran gehen.
Okay, also ich würde es auf keinen Fall als Reduzierung, sondern eher als Ritterschlag sehen. Ich glaube, beides ist richtig. Es ist eine der besten Serien, aber auch die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Two in one.
Das ist so mit Sternchen
umdrehen. Double Achievement.
Für mich noch besser. Aber wenn man es erzählt würde, ist das von vornherein ab. Das ist so, es gibt oftmals zum Beispiel diese Aussage, für einen deutschen Film ist der ganz gut.
Ja, die sage ich auch oft.
Ja, weil es, was aber gleichzeitig impliziert, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es gut ist, weil es ja ein deutscher Film ist.
Korrekt.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das will ich hier mal von vornherein, wenn es jetzt noch einer noch nicht geguckt hat, vorne wegnehmen. Das ist eine hervorragende Serie, die auf hervorragenden Spielen basiert.
Absolut.
Das ist, glaube ich, eine...
Ja.
Eine gute Message.
Erfüllt sozusagen beide Qualitätskriterien, einmal die für Serien und einmal die für Spiele. Gibt ja auch andere, die, also kann man jetzt nicht auswählen, dafür haben wir heute nicht mehr die Zeit, aber es gibt ja auch das ursprüngliche Tomb Raider und dann hat jemand nochmal später gesagt, okay, das waren irgendwie die 90er und so weiter und wir müssen das jetzt Tomb Raider auch mal anders denken und dann gab es diese neue Spieltrilogie, die auch hervorragend ist und meiner Meinung nach total underrated ist, immer noch, wo man mal die Lara Croft ein bisschen zerbrechlicher und von der anderen Seite auch gezeigt hat, aus einer anderen Perspektive. Wahnsinnig gut gelungen als Spiel und dann hat man davon eine Verfilmung im Kino gemacht mit der Alicia Vikander und hat auch versucht, diese neueren Spiele mit dieser neuen Perspektive so auf die Kinoleinwand zu bringen. Ich glaube, man hat es echt gut gemeint und wollte es auch echt gut hinbekommen. Es ist auch ganz gut, ne?
Aber bei Tomb Raider, und dann beenden wir das Thema.
ich wollte nur...
Bei Tomb Raider, das assoziiert jeder mit Angelina Jolie.
Genau.
Und Angelina Jolie war die perfekte Besetzung für die Original Tomb Raider-Frau. Genau. Also für Lara Croft halt.
Genau, für das Original war sie die perfekte Besetzung. Und dann kommt aber diese neue Trilogie, die Tomb Raider mal sozusagen ganz anders macht, wird das Gameplay an sich mal ausgenommen, da auch viele Unterschiede und andere Akzente gesetzt wurden. Aber ich finde halt gerade, auch wenn man es da sehr gut gemeint hat und auch ganz gut hinbekommen hat, hat man nicht das geschafft, was man hier bei Last of Us geschafft hat. Das deswegen auch nochmal zur Messlatte. Die Vikander hat
es gut gemacht. HBO halt, ne?
Ja, und ich meine, die machen es halt immer wieder. Ne? Sie tun es immer wieder.
Ja, da wird halt viel Geld in die Hand genommen. Da wird sich viel Gedanken gemacht über Schauspiele.
Ja, das ist vor allem das Gedanken machen, ne? Das
geht gar nicht mal so. Schauspieler genommen, weil man ja sagt, sie passen am besten in die Rolle. Da werden Schauspieler genommen, die sagen, die spielen am besten diese Rolle. Ja, als kurzes Beispiel, dann müssen wir wirklich schon auf die letzte Folge eingehen, letzte Episode. Es gibt diese große Kontroverse um die Bella Ramsey.
Ja, das müssen wir unbedingt.
Muss man gar nicht tief drauf eingehen. Auch ich habe meine Frau erklärt beim Serie gucken. In Wirklichkeit, jetzt drehen wir durch. Im Spiel ist das eigentlich mehr so ein Püppi optisch, die Ellie. Mehr so ein Girlie.
Na? Also ich meine, die ist ja im Spiel, glaube ich, 13, ne? Und ist irgendwie noch so eine, wie ist denn das, einsetzende Pubertät? Ich bin da jetzt bei weitem kein Profi drin, aber ich würde sagen, so jemand, der gerade sich so langsam zu einer, ganz früh zu einer jungen Frau entwickelt, die habe ich muss mal überlegen, habe ich sie im Spiel kindlicher wahrgenommen, als ich sie in der Serie als Kind wahrnehme?
Es geht mehr darum, dass die mehr so eine zerbrechliche, süßes Püppi war, was die Bella Ramsey von vornherein nicht mitbringt. Du siehst Bella Ramsey.
Diesen Vergleich, ja.
Vielleicht auch, weil man so vom Game of Thrones im Hinterkopf hat, das ist schon eine taffe Göre. Und es wird mit Absicht gesagt von HBO, wir nehmen die Bella Ramsey, weil die eine mega Schauspielerin ist und das super rüberbringt und surprise, surprise, Sie ist eine mega Schauspielerin, die das super rüberbringt.
So ist es, ja. Und das muss man sagen, obwohl sie ja erst 19 ist und dieses Jahr 20 wird, also noch super jung ist am Anfang eigentlich ihrer Karriere ist und trotzdem schon so eine unglaublich starke Leistung auf der Leinwand abliefert. Also mega, die fängt ja erst an. Und ja, was die abliefert, das ist, da ziehe ich meinen Hut, ja. Das ist
bombenstark. Und da finde ich halt, und das ist halt HBO, die den Mut beweisen, immer wieder zu sagen, man nimmt Schauspieler, die vielleicht auch gar keine auf dem Schirm hat, die kein Dwayne The Rock Johnson oder Gal Gadot oder sonst irgendwie heißen,
ja,
weil die einfach saugut diese Rolle rüberbringen. Auch Pedro Pascal, ja, wurde ja viel, viel zerrissen. Der war doch bei Mandalorian schon scheiße. Was der richtige Joel, der hat überhaupt keine südamerikanischen Wurzeln. Wieso nimmt man da einen Südamerikaner dafür?
Ja.
Du kennst das ganze Gebäsche.
Ja,
da braucht man nicht drüber reden. Und dann sagt HBO, ja, wir nehmen den, weil Pedro Pascal diese Rolle einfach geil spielen wird.
Point. Und weil Harmonie zwischen den beiden, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Serie, die Harmonie zwischen den beiden, die ist halt auch das, was die Serie, hatten wir so noch gar nicht gesagt heute, was es ganz besonders ausmacht. Wie die beiden zusammenspielen und funktionieren, das ist halt auch überragend, ja, komplett überragend.
Auch der Pedro Pascal im Zusammenspiel mit der Anna Torf, die ja eine bildhübsche Frau ist.
Super.
Und halt in der Folge, ich will jetzt nicht sagen, dass die hier Monster-like Charlize Theron absichtlich hässlich, mega hässlich gemacht wurde. Sie ist ein bisschen nicht aufgehübscht worden, sagen wir es mal so. Aber auch das Zusammenspiel, zu sagen, wir nehmen eine Anna Torf, die mir jetzt von vornherein als Tess gar nicht in den Sinn gekommen wäre.
Mhm.
Und sie funktioniert.
Und wie gut und wie traurig, dass wir sie ja nur so kurz erleben
und dürfen. Und das ist halt dieses Thema, was man immer wieder bei HBO hat. Die trauen sich Sachen, die viele, viele Publisher, viele Studios nicht trauen. Guck dir ganz alte Serien an, wie The Wire zum Beispiel.
Ja, na klar.
Was da für Schauspieler dabei sind.
Ja,
was da,
durch die Bank.
Was da für Schauspieler damals schon dabei waren, die irgendwo durch die groß gemacht wurden. Idris Elba etc. pp.
Ja.
Nochmal, ist mir jetzt direkt als Spontanbeispiel eingefallen. Die da schon dabei waren. Wo HBO halt einfach frühzeitig erkennt, wer ist ein guter Schauspieler, wen setzen wir irgendwo ein, auch wenn die Rolle... Hier hatten sie jetzt ja eine Vorlage, normal haben sie das ja gar nicht so in der Form.
Ja.
Guck dir Game of Thrones an, wie viele Schauspieler das hervorgebracht hat, die heute überall eingesetzt werden. Selbst so Schauspieler wie Jason Momoa, so der eigentlich ja wirklich schon so Richtung Dwayne The Rock Johnson mittlerweile geht, den setzen wir einfach überall mit ein, der zieht Zuschauer. Hat da seine Wurzeln drin gehabt halt, ne? Ja,
du merkst halt, dass halt eine sehr erfolgreiche Serie natürlich auch die Schauspieler, die da drin daran, die da teilnehmen, mitmachen, unglaublich pushen kann, ne? Also karrieretechnisch dann dauerhaft auf den Plan ruft, weil sie halt dadurch den Leuten erstmal auffallen, weil sie ihre Rolle besonders gut umgesetzt haben, ne? Oder so wie jemand wie Littlefinger einem auch immer in Erinnerung bleiben wird, ne? Auch durch einfach die Art, wie er dargestellt wurde.
Ja.
Nicht nur, weil die Figur interessant ist, sondern eben auch, weil die Darstellung so gut gepasst hat. Und
ja, das ist top. Und jetzt lass uns...
Man merkt ja schon, dass wir durch Last of Us ganz schön im Glück schwelgen.
Aber man hat eine andere Begeisterung wie bei Endor zum Beispiel.
Weil
du wolltest
mich doch nicht mehr triggern.
Ja, weil Endor leichtfüßiger ist.
Ja, aber ja, aber nein.
Ja, aber
gut,
da war das Thema nicht auf. Letzte Folge. Satz
musst du mich sagen lassen.
Jetzt aber nur einen Satz.
Du hast Endor gesagt. Okay,
Einsatz.
Okay, machen wir das so. Einsatz zu Endor ist in jeder Folge, egal zu welchem Thema, immer gestattet, weil sonst kann ich nicht überleben. Das ist wie Luft zum Atmen, die ich brauche. Okay. Ich finde, Star Wars ist ja an sich doch insgesamt auch eine recht leichtfüßige, unterhaltende Geschichte, ja. Also was jetzt den puren Ernst angeht.
Absolut.
Das Tolle war bei Endor ja, dass man sich schon immer dieses darke, gritty, fiese bei Star Wars in dieser Form so gewünscht hätte, was die ganzen anderen Outputs in dem Star Wars-Universum einem nicht geliefert haben. Und dann kommt Endor und schafft es endlich, das für Star Wars-Verhältnisse endlich umzusetzen. Also für dieses Universum ist es eben das Düsterste, was es da gibt. Aber wenn du das jetzt neben Last of Us hältst, dann verblasst es halt an Düsternis und ist dann irgendwo nicht mehr so wahrnehmbar. Aber das liegt halt eben daran, dass das nur innerhalb des Star Wars Universums so düster funktioniert. Das wollte ich noch hier ergänzen. Sonst, jetzt bin ich ruhig. Jetzt bin ich ruhig.
Kurz zusammengefasst, das ist halt der Punkt. Last of Us ist keine gute Laune-Serie. Last of Us ist eine Serie, die einen sehr zum Denken anregt, sehr schwer ist, muss ich sagen, an vielen Stellen, aber trotzdem ein Riesenerfolg geworden ist. Ne?
Ja, und
das ist auch keine Serie, wo ich sage, ach, die war so lustig, die gucke ich morgen einfach nochmal.
Nee, ist auch so, dass man, wenn dann so die ein oder andere Folge rum ist, wo halt so schlimme Dinge passieren, auch erstmal ein bisschen verdauen muss, ja, was ja auch nicht jede Serie in einem auslöst, dass man da sitzt und sich denkt, buff, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
Dann lass uns mal gerade zur für mich vom Bodycount die härteste Episode kommen, aber emotional nicht unbedingt die härteste, wo ich auch sagen muss, es hat mich ein bisschen verwirrt, auch so ein Stück weit.
Du sprichst von der letzten, ne?
Von der letzten. Lass uns abschließend die letzten paar Minuten über die letzte Folge noch reden, weil die auch sehr viel Kontroverse aufgemacht hat.
Auf jeden Fall.
Und für mich auch so ein Stück außen vor ist, aber so ein bisschen raussticht, weil sie was macht, was ich nicht erwartet hätte.
Die letzte Episode, Look for the Light, ist, als Spieler weißt du ja schon, als wenn du das gespielt hast, weißt du ja schon, was passiert. Und
ist es im Spiel genauso, ja?
Ja. Und ist es. Und ich habe zu meiner Freundin, als wir das jetzt geguckt haben, als ich wusste, dass wir die letzte Folge gucken, am Abend noch gesagt, du, ich bin total gespannt, ziehen sie jetzt das, was zum Schluss passiert, in die nächste Staffel mit rein, machen sie das irgendwie Cliffhanger-mäßig werden oder werden sie sozusagen wirklich den Inhalt des ersten Spiels auch wirklich mit der letzten Serien-Episode von Staffel 1 abschließen. Ich habe es mir sehr gewünscht, dass es passiert und habe es dann auch bekommen und war total glücklich darüber, weil es damit eine runde Sache ist. Und theoretisch, wenn jetzt irgendwas passieren würde, dass die aus irgendwelchen Gründen eine Staffel 2 nicht machen können, irgendwas passiert halt, ne, keine Ahnung, es gibt eine Cordyceps-Infektion und es werden keine Serien mehr produziert, dann steht die Staffel 1, die man sich dann in der Apokalypse noch angucken kann, für sich und ist eine runde Sache, ne? Und nicht gecliffhangert oder irgendwie ausgelagert auf 2 Staffeln, was man ja mit dem ganzen Inhalt auch durchaus hätte machen können. Nein, sie haben sich dafür entschieden, das in der ersten Staffel abzuhandeln. Das finde ich erstmal sehr gut. Und was die letzte Folge angeht, im Prinzip, man weiß ja, dass es darum geht, dass die Bella, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Ellie eine Immunität, ja, sieht man schon, wie gut sie das gespielt hat, da kann man hier verwechseln. Die Ellie hat ja eine Immunität entwickelt und der Joel, das Ziel ist ja, dass er sie zu Ärzten bringt, von den Fireflies, die eine Möglichkeit haben, das zu untersuchen und aus ihr was rauszuholen, was dann einen Impfstoff sozusagen oder ein Heilmittel herstellt, das man dann allen Menschen geben kann, die erkrankt sind oder ihnen geben kann, damit sie gar nicht erst erkranken. Und so im Prinzip die ganze Menschheit wieder heilen kann und die Gesellschaft von vorher wiederherstellen kann. Die Rettung der Menschheit im Prinzip. Um nichts Geringeres geht es. Und er bringt sie dann dahin, wird, als sie da ankommen, niedergeschlagen, wacht dann auf und er wird dann einfach vor den Fakt gestellt, hey, du hast deinen Job gemacht, du hast sie abgeliefert, super, danke Joel. Jetzt müssen wir dir aber leider mitteilen, erstmal die gute Nachricht, das sieht verdammt gut aus. Wahrscheinlich können wir ein Heilmittel machen, was die ganze Menschheit heilt. Alles wird wieder gut. Alles wird wieder richtig cool. Ey, wir haben es geschafft. Diese Nadel im Heuhaufen haben wir gefunden. Ey, wir können es alle gar nicht glauben. Die Welt springt wieder von der Klippe zurück, ja. Und die schlechte Nachricht ist leider, sie wird dabei draufgehen. Ach so, und wir haben ihr nichts davon gesagt. Also, sie weiß gar nicht, dass sie dieses Opfer bringt. Genau, nicht mehr aufwachen wird. Dass sie jetzt einfach, also für sie, für die Ellie ist das natürlich ein Eingriff, eine Untersuchung und sie weiß nicht, dass sie dabei sterben wird, weil man sie nicht mit diesem Gedanken, also nicht, weil die Leute böse sind und sagen, oh, da müssen wir die ja festhalten und ans Bett ketten, weil die sich wehren wird, sondern sie wollen sie nicht mit diesem Wissen in den Tod schicken. Das ist die Entscheidung. Es geht darum, dass sie nicht da liegt und weint in ihrem jungen Alter dahin, stirbt in dem Wissen, dass sie nicht weiterleben wird. Das wollen sie ihr nicht, sie wollen sie nicht in diese Lage bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich krass, jemanden bei so einer Operation umzubringen und ihm nichts davon zu sagen. Also das ist schon eine ganz schön krasse Entscheidung, die Fireflies da getroffen haben. Genau, der Joel erfährt es und für den ist das halt überhaupt nicht okay. Wir wissen ja, dass er seine Tochter verloren hat. Wir wissen, dass ihm Ellie wie eine zweite Tochter ans Herz gewachsen ist. Wir wissen, dass er sie keinesfalls verlieren kann. Das ist für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen, weil die Marlene das weiß, sagt sie, Okay, ihr bringt den sofort hier aus dem Gebäude, ihr bringt den irgendwo auf die Autobahn, setzt den da aus und haut wieder ab, weil solange der hier im Gebäude ist, ist mir bewusst, der wird alles tun, um das zu verhindern. Die ganze Rettung der Menschheit steht hier auf der Kippe, solange dieser Mensch in dem Umkreis, in dem Perimeter hier ist. Das geht nicht. Und dann bringen sie ihn halt eben auf dieses Geheiß raus. Und sie trifft diese Entscheidung, ihn wegzuschicken, auch nicht einfach, weil sie weiß, was er durchmacht. Sie weiß, wie schlimm das für ihn ist. Und sie macht es nicht gerne. Ich glaube, sie weint dann ja auch dabei, weil sie das auch so ihr so nahe geht. Und sie bringen ihn raus und dann dreht er durch, macht einen Move, schnappt sich eine Waffe von jemandem und geht Schritt für Schritt da durch, killt jeden Einzelnen auf seinem Weg, gnadenlos, geht da rein, erschießt den Arzt, schnappt sich die Ellie und flüchtet mit ihr. Und ich war sehr gespannt darauf, weil man spielt das ja durch im Spiel, wie man das also nur als passiver Zuschauer erleben wird, war für mich eine Sache, die extrem wichtig war, wie sie das umsetzen, dass sie das gut machen. Und sie haben es für mich perfekt umgesetzt. Ich war sehr zufrieden mit dieser Umsetzung. Sie hat mich, obwohl ich ja schon weiß, was passiert, trotzdem noch emotional total erwischt und genauso wie im Spiel damals wieder niedergerissen. Und dann geht's dann noch einen Schritt weiter. Die entkommen dann. Und man merkt schon, wenn sie aufwacht im Auto und ihn fragt, was war denn da los, was ist denn passiert? Und ihr diese Lügengeschichte auftischt, dass dann ganz zum Schluss nochmal die Szene kommt, wo ich sehr gehofft habe, dass sie sie einbauen, wo sie ihn nochmal anschaut und sagt, ey, Joel, alles, was du mir erzählt hast, ist das die Wahrheit? Und er sagt, ich schwöre. Und lügt ihr mitten ins Gesicht. Das ist so krass. Ich krieg gerade Gänsehaut beim Erzählen. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut bekommen, nur weil ich es jetzt einfach nochmal erzählt habe und dran gedacht habe. Das geht so tief einfach. Diese Freundschaft, diese Verbundenheit, dieses neue Vater-Tochter-Gespann. Und dann diese krasse Lüge, weil er sie einfach nicht sagen kann, was er gerade gemacht hat.
Was du mal so einen Nebensatz erwähnt hast, hat er dann auch einfach mal 15 Leute der Fireflies erschossen.
Kaltblütig.
Ja. Also da muss man wirklich sagen, da ich ja das Spiel soweit nicht gespielt hatte, relativ überrascht auf diese Eskalation, die dann da stattgefunden hat. So, what? Ja. Was ist denn hier los? Aber ich muss sagen, diese Eskalation, also ich meine, er ist dann halt so One-Man-Army-like da durch das Krankenhaus da marschiert und hat wirklich einfach jeden, der ihm im Weg gekommen ist, über den Haufen geknallt, was wahrscheinlich auch nachhaltig die Fireflies nicht so geil finden werden. Ging mir zu einfach, muss ich sagen.
Ja, er ist sehr stark durchmarschiert, ne? Wie so ein Goliath so da drüber gerollt.
Keinerlei Gewissensbisse, Leute da abzuknallen. Ich meine, das sind ja auch die da waren, die wollten ja, das sind ja nicht die Kannibalen-Arschlöcher halt, ne? Das sind ja die
Menschheit retten wollen.
Die eigentlich gucken wollten, dass die Welt gerettet wird. Und im Endeffekt, auch wenn wir viele über Gut und Böse geredet haben, das sind an der Stelle ja sogar die Guten.
Ja.
Hat er ja damit auch die Apokalypse, den letzten Sargnagel, halt auch noch mit reingehauen, ne?
Ja, er hat zementiert, dass die, zumindest nach dem aktuellen Kenntnisstand des Wissens in der Serie, ne, wo die da stehen, dass damit die letzte Chance, dass nochmal alles wird wie vorher oder wieder besser wird, hat er zerstört aus dem Egoismus, dass er sie nicht aufgeben kann, ne? Dass er das nicht ohne sie leben kann.
Jetzt gehe ich nochmal einen Layer tiefer. Vielleicht mit dem Wissen, dass nachdem wie lang ging das da? Über 20 Jahre, ne? Von Ausbruch der Apokalypse bis zu dem Zeitpunkt.
Ja, das ist im Spiel nochmal ein anderer zeitlicher Abschnitt als dann in der Serie. Da geht es nämlich dann bis in die 2030er und so, aber gut, das ist jetzt auch irrelevant. Ja, es ist ein längerer Zeitraum.
Ja. Dass das überhaupt nicht mehr umkehrbar ist, dass man zwar dann sagen kann, okay, man ist zwar immun gegen diese Zombie-Scheiße, aber was die Menschheit da getrieben hat über 20 Jahre lang, ist eh nicht mehr umkehrbar. Es wird nicht mehr so, wie es vorher war.
Ja, das sind ganz geringe Chancen.
Gar keine. Über welches Resozialisierungsverfahren wollen wir denn die Kannibalen wieder dann dazu an Bord holen?
Ja, wobei, da würde ich sogar vielleicht, obwohl wir vielleicht nicht mehr ganz dafür die Zeit haben, aber ich glaube, wenn die Leute haben das ja, diesen Kannibalismus aus einer gewissen, ich sag jetzt mal vorsichtig, Notwendigkeit betrieben. Und wenn du denen jetzt einfach sagst, nee, ihr müsst es nicht mehr machen, ihr könnt jetzt wieder ganz normales Schweinefleisch oder so bekommen, dann würden die davon ablassen und das machen.
Ja, aber trotzdem, es ist ja trotzdem gemacht worden. Sie haben ja Leute mit dem Hackebeil auf dem...
Ja, ja.
Du kannst ja so Menschen nicht mehr...
Das Trauma geht nicht mehr
weg. Ja, würdest du den Kannibalen von Rodenburg als Nachbar haben wollen?
Oder als
nur weil er dann sagt, ach ja, ihr übrigens, ich war jetzt 10 Jahre im Gefängnis, weil ich da den einen Kollegen aus dem Internet gegessen habe. Ich mach's nicht mehr. Ich habe jetzt doch wieder also, mehr Bock auf Lachs und Hühnchen.
Letztendlich ist es eine Notwendigkeit. Also klar hätte ich natürlich Angst, aber letztendlich ist es eine Notwendigkeit, wenn man die Welt wieder halt zusammenbringen will, dann muss man solche Vertrauensrisiken, denke ich, eingehen, weil sonst wird es nie funktionieren.
Ich glaube, so die Metaebene dabei könnte schon sein, okay, die Menschheit ist eh nicht zu retten. Ist eh im Arsch alles. Dann rette ich wenigstens ein Leben.
Das könnte natürlich auch irgendwo in ihm vorgegangen sein, wobei ich denke, dass es halt wirklich der Verlust von seiner Tochter war, dass er sowas nicht nochmal ertragen kann, nachdem es überhaupt jemand geschafft hat. Also nachdem er ein Arsch war, gemordet hat und das alles, diesen ganzen Dreck am Stecken hat und so, dass es noch jemand schafft, so durch ihn durchzutrinken, Liebe und Humor und Witz wieder in ihm zu wecken, ihn zurück ins Leben zu holen, ne, das kann er einfach nicht.
Das ist emotional auf alle Fälle nachvollziehbar. Ich wollte nur nochmal diese Meta-Ebene aufmachen. Und es ist auch schön zu wissen, dass, liebe Zuhörer, falls jemand hat, der resozialisiert werden will, bei Tobi im Haus ist noch Platz. Tobi vergibt und vergisst alles. Haben wir gerade gelernt. Auch wenn man Leute aus dem Internet gegessen hat oder ähnliche Geschichten gemacht hat. Tobi hätte dann zwar Angst, aber man könnte ihn schon da wohnen lassen.
Ich würde zumindest dafür sorgen, dass der Kühlschrank immer schön voll ist.
Er vielleicht auch. Und er fängt auf der ersten Etage an.
Ich habe Angst, Martin. Aber,
also auch da, falls jemand irgendwo Kannibalen im Freundesfamilienkreis hat und nicht weiß, wohin.
Ach, lassen wir das lieber mal. Zumindest wenn Apokalypse ist, dann können wir nochmal drüber reden.
Ja, aber es war ja nach der Apokalypse.
Okay, wenn es nach der Apokalypse ist, kann man darüber reden, aber nicht vorher.
Ist ja auch die Frage, wie viel von uns gibt es noch nach der Apokalypse? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut vorbereitet siehst du dich aktuell?
Wenn die Apokalypse kommt, morgen, später gleich, nach dem Ende des Podcasts, nach dieser Episode, ich würde sagen, semi-gut gepreppt.
Wie gut sind deine Skills im Feuer machen?
Kann ich. Ich habe sogar so Zündstein und Feuerdings hier.
Kann ich. Also bist du schon gepreppt? Hast du auch schon
so ein
Kurbelradio und so hast du alles schon?
Nein, ich habe kein Kurbelradio, das nicht. Ich habe also solche Sachen, Solar-Walkie-Talkies und so, nee. Aber ich habe mich auch schon mal mit dem Thema befasst, jetzt nicht in der Tiefe oder irgendwie ausrastend, aber so ein bisschen Grundstock an Dingen mal angelegt und ich habe sowieso an Werkzeug und so Sachen immer schon alles hier gehabt. Ich habe dann nur mal geguckt, eher wo bin ich völlig unvorbereitet, in welchen Bereichen, wo würde es Sinn machen, vielleicht nochmal was zu verbessern und dann habe ich ein paar Sachen verbessert. Also aber ich bin nicht all in gegangen bei dem
Thema. Für alle da draußen, die jetzt zuhören, falls es zur Apokalypse kommt, wir wissen jetzt, wer gut vorbereitet ist. Mhm. Die Adresse kommt nachher unten in den Kommentaren.
Genau.
Ihr wisst, wie es ist.
Und cannibal friendly.
Cannibals hier. Da machen wir jetzt ja einen riesen Fass auf mit diesem Prepper-Ding. Wir haben nur im Vorfeld drüber gesprochen, es gab mal so einen lustigen Artikel im Postillon, wo es darum ging, wie lange würde ein Live-Action-Roleplay-Gamer im wirklichen Mittelalter überleben, so einen Tag oder so, bevor es ihn dahin gerafft hätte. Und das ist ja immer der Thema, ne? Man spielt irgendwelche Shooter-Games oder sonst irgendwas. Und im wirklichen Leben könnte man nicht mal, wüsste man nicht mehr, wie man ein Magazin in eine Waffe reinkriegt hat, ne? So ungefähr.
Oder wie du Feuer machst, ne?
Ja, es geht ja schon bei den einfachsten Sachen los, ne? Wir hatten es ja schon mal. Ich dachte jetzt, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, dann stehe ich bei dir vor der Tür mit meinem
Redneck. Was packst du ein, ne?
Du brauchst Schuhe, die du die nächsten 2 Jahre durchgehend anhaben kannst. Du brauchst Unterwäsche, die du die nächsten 2 Jahre durchgehend anhaben kannst, die man auswaschen kann, die auch langlebig ist. Du brauchst eine Hose, du brauchst eine Jacke und einen Rucksack.
Das ist dieses Stichwort Notfallrucksack, ne? Was der Bill vorbereitet hat, ne? Der hat ja auch solche Vorkehrungen getroffen, so Notfallrucksack und sowas in seiner Gated Community mit einem Mann.
Das Problem ist ja dann, denke ich mal, eher, dass in dem Moment, wo ich dich anrufen würde, Tobi, wir haben noch 10 Minuten, dann geht die Welt und jetzt sagst du, ja, ich bin ja gerade auf Arbeit. Ja. Kann jetzt nicht weg.
Oder ich sag, sorry, ich muss gerade hier noch diesen Strike zu Ende spielen.
Ja, ich bin gerade im Destiny Raid. Ich kann jetzt, wir spielen, bis die Server ausgehen, Freunde. Wir spielen, genau. Bis die Server ausgehen.
Wir sind gerade dabei, den Boss umzuhauen. Ich kann jetzt nicht weg.
Ja, genau das würde dann halt passieren halt, ne? Aber Das ist auch schon so ein Punkt, wenn man das sieht, jetzt gerade bei The Last of Us, ist ja auch sehr minimalistisch, ne? Die haben jetzt ja da kein hier Bear Grylls Survival Kit an die Hand bekommen. Die haben halt einfach normale Klamotten an.
Gut, und Joel hat sich ja dadurch, dass er vorher mit dieser anderen Gruppe unterwegs ist, in dieser Zeit Skills angelernt, die er wahrscheinlich auch nicht von Natur aus schon kannte. Gut, handwerklich begabt ist er ja beruflich sowieso gewesen, kennt sich mit Werkzeugen aus und kann also dieses eine oder andere eben schon. Ist aber jetzt auch kein Profi auf dem Gebiet, aber hat sich, denke ich, dann in dieser Zeit, wo er mit den anderen unterwegs war, ist da Wissen von anderen abgesaugt und einfach durch die Notwendigkeit, dass es können muss, das eine oder andere dann auch gelernt, was er dann später einsetzen kann. Ne?
Oder man macht es halt wie diesen Kannibalen-Mythos von diesen immer die fressen ein, um das Wissen sich anzueignen, weißt du? Gab's doch einmal so diese Kannibalen-Stämme, wo die dann den Schlausten im Dorf gegessen haben, dass alle schlau werden. Vielleicht, ja. So wie ich mir früher immer Bücher an das Kopfkissen gelegt habe, in der Hoffnung, dass ich dann morgen bei Erdkunde doch noch weiß, in welchen Fluss der reinfließt.
Dabei wollten wir es ja alle so haben wie in Matrix. Ich will Helikopter fliegen. Ne? Puff. Ja, genau. Lad mal runter den Skill.
Lad mal runter. Bald wird das so sein. Ja. Gut, ich würde sagen, enough Apokalypse for one day. Mhm. Ich denke, das Resümee über unsere Begeisterung zu The Last of Us ist zum Vorschein gekommen. Gibt natürlich noch viele Aspekte dieser Serie. Ganz, ganz viele Schauspieler, die wir jetzt heute nicht beleuchten konnten. Ja, wirklich sehr, 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 sehr viele tolle Schauspieler dabei.
Es gibt auch ganz krasse Geschehnisse, die wir heute nicht beleuchtet haben, die es eigentlich wert gewesen wären, aber irgendwo muss man halt bei der Zeit auch mal einen Cut machen. Und also die Figuren, die sie in der Serie treffen, mit denen unglaubliche Ereignisse passieren, die einem auch sehr unter die Haut gehen. Aber
es irgendwo ist auf eine, Episode beschränkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Natürlich jetzt doof für die, die jetzt am Anfang gehört haben, scheiße, Spoilerwarnung.
Die können sich ja später anhören.
Wenn ja, sie dann müssen sich gesehen später haben. Anhören,
ja. Und ja, bitte sehr der Herr.
Nein, alles gut.
Ich wollte nur sagen, auch wenn jetzt die Outro-Melodie schon im Hintergrund am Laufen ist, wollte ich ja eigentlich zu Beginn der Folge, hab's dann voll verrafft, darauf hinweisen, dass wir ein neues Intro haben und ich hoffe, es gefällt euch. Wir finden es super cool, haben es uns schon x-tausend Mal angehört und finden es immer noch super cool und wir hoffen, dass ihr es auch prima findet und dass es euch gefällt, wie wir unsere Folgen ab jetzt künftig einleiten werden.
Ja.
Das war mein Wort zum Sonntag, Tim.
Wort zum Sonntag. Dann, wir sehen uns bei der Apokalypse. Oder halt in 3 Wochen, wenn wir die nächste Episode machen.
So sieht's aus. Schönes Schlusswort.
Das können wir eigentlich immer. Das können wir immer als Schlusswort verwenden. Weil es gibt keine anderen Möglichkeiten. Mit der Apokalypse oder wir machen in 3 Wochen wieder eine Folge.
So sieht's aus.
Handvoll. Ja. So machen wir es. Okay, dann bleibt pilzfrei.
Gehabt euch wohl.
Bis demnächst. Ciao.